Fritz. Podcast.
Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon.
Und in meiner Welt gibt es etwas Neues. Seit so ungefähr 2 Jahren fahre ich Fahrrad. Jetzt denkt ihr euch, was? Nicht ganz so, wie ihr jetzt vielleicht glaubt, sondern ich fahre seit ungefähr 2 Jahren Fahrrad und benutze das Fahrrad als Fortbewegungsmittel und nicht als, ich sag mal, Sportgerät oder ja, als, was benutzt man das noch, so zum Brötchen holen oder sowas, also so als Gelegenheitsradler, der vielleicht mal Kurzstrecken bis 5 Kilometer oder so mit dem Ding macht, sondern ich benutze das Fahrrad, wenn das Wetter es zulässt, weil ich so ein bisschen so ein Jammerlappen bin, also wenn das Wetter es zulässt und ich genügend Zeit habe, benutze ich das Fahrrad auch, um von meinem Wohnort Tempelhof, also Berlin-Tempelhof, nach Potsdam-Babelsberg zur Arbeit zu fahren, weil ich hier tagsüber in der Redaktion sitze beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das sind knapp 28 Kilometer pro Richtung. Das ist schon nicht ohne. Merke ich auch oft genug am Arsch, dass es nicht ohne ist. Vor allen Dingen, wenn ich da mal irgendwie das Fahrrad wechsle und in einer anderen Position drauf sitze und sowas. Bla 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 bla. Der langen Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Fahrrad als Fortbewegungsmittel entdeckt und ich glaube, wenn man als Autofahrer das Fahrrad als Fortbewegungsmittel entdeckt, dann entdeckt man eine völlig neue Welt und schämt sich ein wenig seiner Haltung, die man als fast ausschließlicher Autofahrer die ganze Zeit hatte. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass Autofahrer das Problem sind, das wir aber auch nicht gelöst kriegen, indem wir Autofahrer an die Wand nageln. Ich glaube, einer ähnlichen Meinung ist mein heutiger Gast. Mein Gast ist Benno Koch. Guten Abend, Benno.
Ja, hallo Holger.
Benno, du bist, ich habe eben gesagt, wie ordne ich dich eigentlich am besten ein? Du warst lange im ADFC aktiv, im Vorstand als Pressesprecher, du warst Fahrradbeauftragter der Stadt Berlin, du organisierst Radtouren, im Grunde bist du Fahrradfahrlobbyist, oder? Kann man das so nennen oder ist das ein gemeines Wort?
Hab ich so auch irgendwann festgestellt und mit dem Zusatz, also ich habe sogar mal richtig studiert, allerdings das Thema Fahrrad gab es ja nicht, also ich wollte eigentlich so, ja, Umwelt- und Verfahrenstechnik, das waren so eher technische Dinge und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass eine Verhaltensänderung ja eigentlich doch viel spannender ist, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, den 100. Cut irgendwo konstruiere oder eine Windkraftanlage vielleicht optimiere, was auch wichtig ist, aber gerade das Verhalten, also du hast es ja schön beschrieben, also wie lang diese Inkubationszeit denn ist. Also du hast, denke ich mal, hier 20 Jahre, nee, nicht ganz, wa?
Na, bei mir ging
hier
es
verbracht und bist hier immer mit dem Auto hergefahren und ich darf hier dann immer 3 Minuten irgendwo in irgendwelchen Interviews verbringen und fahre schon immer Fahrrad und von mir, von Hönow sind es übrigens 50 Kilometer und dank der Lokführer habe ich diese 50 Kilometer, man erinnert sich an diese Streiks, in diesem Jahr mehrfach hinter mich bringen dürfen.
Sonst machst du multimodal, also S-Bahn und Fahrrad.
50 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit sind dann 2 Stunden 20, also hierher so ungefähr für mich. Und das dann zu vermitteln, also zu erzählen, also wie denn so die Welt eben außerhalb der Windschutzscheibenperspektive oder außerhalb der S-Bahn aussieht, ist ja gar nicht so einfach gewesen in den letzten 20 Jahren. Und wenn dann so eine Leute wie du dann irgendwann seit 2 Jahren dabei sind und so mit so einer Begeisterung, also wir haben uns dann neulich erstmal wieder
auf dem Flur
getroffen. Und das ist immer diese Begeisterung, die ich gerade von Neueinsteigern immer höre, wo ich denke, alle Achtung.
Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, ich habe vor 11 Jahren mit dem Rauchen aufgehört und war Kettenraucher, ganz schlimm, ja, und habe da aber auch Witze drüber gemacht, weil alle Raucher finden sich ja, obwohl die Lunge völlig im Arsch ist, man rasselt und alles ist eklig und man stinkt, man fühlt sich ja trotzdem irgendwie geil dabei. Ja?
Ich habe die Sendung gehört, glaube ich, damals.
Kann das sein? man fühlt sich halt irgendwie geil und auf einmal hörst du damit auf und hast dann einen so aber witzigen Erkenntnisgewinn, dass dich das in einer Weise motiviert und anschiebt, dass du kaum noch aufhören kannst, darüber zu reden. Und ich hatte halt das Glück, dass mir damals jemand das Rauchen ausgeredet hat, der auch gesagt hat, und fang gar nicht erst an, Raucher missionieren zu hören. Funktioniert sowieso nicht. Lass die in Ruhe. Die müssen davon selber drauf kommen. Und so einen ähnlichen Effekt hat das mit dem Fahrradfahren bei mir auch gehabt, dass ich auf einmal dachte so, Alter, was hast du da eigentlich seit 1987, habe ich einen Führerschein, was hast du da eigentlich für einen Schwachsinn gemacht? Zum Teil und vor allen Dingen gedacht.
Da kommt übrigens die lustige Geschichte. Also ich habe, damals gab es noch gar nicht den Führerschein mit 17 und ich habe den mit 17 gemacht und zwar einen LKW-Führerschein. Und
Bund, oder wo?
Na, das war so ähnlich. Also ich bin ja Ossi.
Ah, okay.
Und Ende der 80er,
bei der Armee.
Nee, das war noch vorher. Ende der 80er Jahre musste man ja quasi, um überhaupt seine Lehrausbildung abschließen zu dürfen, musste man ja so eine vormilitärische Ausbildung machen. Und bei uns, also ich habe dann Werkzeugmacher gelernt und dann war es relativ einfach, da eben noch ein paar Sachen so mitzunehmen. Also eben gerade einen Führerschein. Also man hat dann, im Winter war das übrigens, also mit dem LKW durch diese engen Straßen in Treptow, Kopfsteinpflaster, bei Schnee und Eis zu fahren. Und das gleiche übrigens auch noch mit dem Motorrad. Mhm. Und das war natürlich damals, klar, Fahrriemen war da und den einzigen Traum, den ich hatte, wie wahrscheinlich alle Ossis in dieser Zeit, irgendwann mal den Golf zu haben. Die gab es übrigens in der DDR, falls sich jemand noch dran erinnert.
Kinex, ne?
Genau, also für irgendwie besser verdienen. und dann, wobei das nicht meine Liebe zum Fahrrad damals, die ist übrigens auch schon bestand, das war immer diese eine Kilometer mit dem Rad zum Bahnhof, also vom Müggelsee zum Bahnhof Friedrichshain, dachte mal, ich fahre Fahrrad. Die hat es übrigens nicht beeinträchtigt. Also das war so nebeneinander, also Auto und Fahrrad.
Wie hat denn das bei dir angefangen, dass du das Fahrrad, also gab es ein Schlüsselerlebnis, dass du das Fahrrad als Verkehrsmittel angefangen hast? Und bei mir war es tatsächlich ein Infarkt oder eine Art Infarkt. Ich habe vor noch 2 Jahren 40 Kilo mehr gewogen als jetzt, war komplett unbeweglich. Also tatsächlich Auto und Motorrad gefahren und hatte eine Thrombose in meinem rechten Auge. Und das Ding hat mich sowohl dazu gebracht, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, als auch, dass ich angefangen habe, mich mehr zu bewegen, weil der Arzt gesagt hat, fressen Sie so viel Sie wollen, bewegen Sie sich aber um Himmels Willen dabei. Ja. Und das war so der Auslöser bei mir. Und dann ist es sehr schnell, sind die Distanzen größer geworden. War bei dir was Ähnliches?
Nein, ich war so ein bisschen privilegiert. Also am Müggelsee aufgewachsen kann man sich ungefähr vorstellen. Also man hat ein Surfbrett, ein Segelboot und komischerweise, also war damals im Osten ja kein echtes Privileg, aber man hat es eben sozusagen, also ich habe Sport getrieben. Und lustigerweise war das aber eigentlich nicht dieser Schulsport. Also im Schulsport selber so dieses, konnte also nie 100 Meter irgendwie in einer respektablen Zeit rennen oder irgendwelche komischen Verrenkungen dort machen. Aber eben Segeln hat mir Spaß gemacht. Und dieser Segelverein, der lag dann so 4-5 Kilometer von mir zu Hause entfernt. Und da konnte man dann 20 Minuten auf die Straßenbahn warten oder mit dem Fahrrad fahren. Ja. Und ich habe das mit dem Fahrrad gemacht. Und man hat das natürlich damals dann überhaupt auch nicht so als wichtig gesehen. Also man hat es irgendwie gemacht, hatte aber dadurch eine irre Grundfitness, was ich dann immer wieder später dann auch gemerkt habe, also ich habe diese 40 Kilo, die du drauf hattest, die habe ich dann nie angesammelt, bei mir waren es nur 10 dann mehr, was man ja dann später mit 40 dann irgendwann mal merkt, wo man sagt, hier zack, jetzt muss man mal sein Leben ändern.
Ja.
Und so ging das damals los. Also das heißt, das war eben erstmal normal, aber dieser Schritt von diesem 1 Kilometer oder diesen 5 Kilometern pro Tag dann hin zu diesen jetzt im Extremfall 50 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit, das ist ein sehr langer, da können wir mehr als 2 Stunden drüber erzählen.
Ach echt, dann fang mal an. was hast du damals für ein Fahrrad gehabt? Ich finde das ja auch immer witzig, was früher mit was für Möhren man rumgefahren ist und heute ist so, ja, Systemgewicht verringern, über was für Sachen man dann auf einmal anfängt nachzudenken.
Also heute, da gibt's ja immer so Typen, da kam mal vor ein paar Jahren jemand auf mich drauf zu und da ging's so um Porträts für Leute, die ihr Fahrrad lieben und ich sagte, du, ich liebe mein Fahrrad nicht, ich fahre einfach Fahrrad, ja, also und das ist, hier steht auf dem Hof, hier ist das dreckigste und zerbeulteste Fahrrad, aber es fährt eben, also die entscheidenden Teile eben Kette und Lager und so, die sind in Ordnung. Und aber damals, jetzt wo du die Frage stellst, es ist mir auch überhaupt nicht peinlich. Also ich glaube, ich war in so einem, gab es sowas im Osten überhaupt, irgendwie so ein Autozubehörladen und hab mir Blinker übrigens gekauft.
Also, fürs Fahrrad?
Ja, genau. Also und ich habe dann quasi richtig tolle Technik dann angebaut, also hatte dann so richtig...
Also so ein Spiegel, so eine Fliegenklatsche?
Spiegel hatte ich dann, Blinker, natürlich so eine Putzringe und Fuchsschwanz hatte ich nicht.
Putzringe muss man erklären, das gibt's heute kaum noch, ne? Also das sind so, sieht aus wie so Pfeifenreiniger eigentlich, wie so aufgerollte Pfeifenreiniger um die Narbe drumherum.
Genau, die waren immer ganz lustig und die Narbe war dann immer schön blank. Genau, warum, weiß ich auch nicht, aber das war so eine Mode damals.
Schick aussieht.
Genau. Und dann gab's diese lustige Geschichte mit diesen Blinkern. Also irgendwie habe ich dann meine ganze Lichtanlage stillgelegt mit diesen Dingern. Man kann sich ja noch dran erinnern, diese komischen Lampen, die es ja damals gab. Also das hieß ja, vor LED gab's dann mal so einfache Glühbirnen. Also, und die haben natürlich das Kopfsteinpflaster in Friedrichshagen. Also da spielte sich die Szenerie ab. Natürlich dann immer so 3 Wochen durchgehalten. Und dann ist man dann dunkel durch die Nacht gefahren. Mhm. Und... aber der Blinker ging noch. Und da bin ich tatsächlich, kontrolliert worden. Und damals war es dann so, die Polizei war da noch wahnsinnig hinterher. Also wenn man da kein Licht hatte, dann zahlte man seine 5 Mark oder was auch immer da gar nicht.
Zu Recht.
Genau. Und ich konnte aber dann immer noch gut erklären, dass dieser Blinker dann eigentlich mein Rücklicht war. Und das hat er dann akzeptiert. Also das statt...
Kauft Blinker. Das ist irgendwie man heute mal von der Polizei rausgezogen wird, weil man kein Licht hat, das passiert nicht mehr. Ne? Also es gibt dann immer so dieses eine Mal im Jahr, im Frühjahr, wo sie dann große Mausefallen aufstellen und Fahrradfahrer ermahnen, aber sonst.
Können wir ja gleich mal mit einer Legende aufräumen. Ja. Also ich habe so einen eigentlich ganz schönen Spaß gehabt, muss ich mal so sagen. Ich war mit der Fahrradstaffel unterwegs und es gibt ja bei der Polizei so eine Fahrradstaffel. Ja. Und da waren wir so kurz vor Weihnachten unterwegs. Also das heißt, es wurde früh auch dunkel. Und ich habe mir so ein bisschen immer was gewünscht. Also ich wollte mal so bei bestimmten Kontrollen dabei sein. Also wenn zum Beispiel eben so Schwarzfahrer dann eben also ohne Licht kontrolliert werden. Wir haben recht lange gebraucht, bis wir welche gefunden haben.
Echt? Fahrt nach Neukölln?
Naja, sagen wir mal, wir sind natürlich in Berlin-Mitte unterwegs gewesen und wir dann so am Brandenburger Tor. Also selbst nachmittags in der Dämmerung, die fuhren da alle mit Licht. Das war schon ganz erstaunlich. Und dann haben wir dann irgendwann so eine, ich sag jetzt mal, Hipster getroffen in Karl-Marx-Allee und da war es dann so, die hatten dann teilweise, also so eine ganz kleinen Funzeln, nur die man dann wirklich nur, wenn man so einen Meter Abstand hat und dann sah, dass da irgendwas leuchtet, die haben dann eine ganz nette Belehrung bekommen. Aber insgesamt, also jetzt, ich habe ja dann eine ganze Menge, sagen wir mal, auch als Lobbyist in den letzten Jahren unternommen, also ich habe mal so eine Verkehrskontrolle am Brandenburger Tor selber initiiert und
das du hast dich dann hingestellt mit einer gefakten Polizeiuniform und hast
so fast, aber nee, ich hab den Polizeipräsidenten vorher angerufen, hab gesagt, du, ich habe da eine ganz tolle Idee, lass uns doch mal das Negative ins Positive umdrehen. Hab mir einen Sponsor gesucht, dann haben wir 100 sehr hochwertige Frontscheinwerfer und 100 sehr hochwertige Rückstrahler dort akquiriert. Das war ein Wert von mehreren tausend Euro und das war so ungefähr, vielleicht ist es so 10 Jahre langsam her, haben uns ans Brandenburger Tor gestellt und dann waren ja so ungefähr die Hälfte der Radfahrer dann ohne Licht und anstatt ein Knöllchen haben die dann echt Licht im Wert von 100 Euro geschenkt bekommen von uns. Und das war so eine positive Geschichte, also dass dann alle Medien auch so positiv drüber berichtet haben.
Ja.
Und ich glaube, wir haben so ein bisschen so eine Initialzündung auch gesetzt. Das war so dieser Übergang von dieser grauenvollen Beleuchtung, die wir ja eingangs erwähnt hatten, diese Glühlampen oder Halogenlampen oder so irgendein
Gab's Mist. Halogen für Fahrer?
Grauenvoll. Also das ist alles irgendwie, war immer teuer und ging immer schnell kaputt und fiel alles ab und so und war wirklich schlimm. Also das heißt, ich glaube jetzt mal, die Mehrzahl der Fahrradfahrer und mich eingeschlossen, insbesondere im Winter oder wenn es geregnet hat oder so. Ich meine, man war ja immer ohne Licht unterwegs, aber man hatte ein total schlechtes Gewissen, weil es ging einfach nicht. Es war einfach scheiße. Darf man das überhaupt sagen?
Ja, ja, du ja.
Ich darf.
Ich darf nicht so scheiße sagen. Einfach so ist es
nicht. Und und jetzt ist es ja einfach so, ich meine, ich kaufe so ein Rad und da ist eine Lampe dran und alles andere geht kaputt, aber die Lampe, die hält ein Fahrrad nebenan.
Stimmt, das ist, ist sehr beeindruckend. Aber denkst du wirklich, dass die Mehrzahl, doch, die Mehrzahl ist wirklich mit Licht unterwegs. Es ist dann tatsächlich in so den Hipsterbezirken, also Neukölln, ich fahre häufig durch Neukölln, also ist so einer meiner Standardwege, weil ich oft in Friedrichshain muss. Da ist gefühlt die Hälfte ohne Licht unterwegs, wenn nicht noch viel mehr.
Naja, es ist immer so ein bisschen dieses Ding, also was ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass man einfach, also man hat ja selber so seine Vorurteile und ich kenne ja auch die Szene, also weiß sozusagen, wie die ticken. Und aber zählen ist was anderes als ich habe da irgendwie gesehen oder gedacht oder so. Und wenn ich dann zähle und ich mache das, sagen wir mal, man muss ja nur mal so eine halbe Stunde sich mal so an so einen Ort stellen.
Machen, ja.
Und dann stellt man plötzlich fest, nee, mein Vorurteil stimmt gar nicht mehr.
Ja. Was mir häufig schon begegnet ist, und das finde ich sowieso, was ich komme so langsam, wie ich so vor mich hinradle und immer mal wieder Arschloch rufe, weil Autofahrer sich daneben benehmen, komme ich zu dem Schluss, dass irgendwas in der Fahrschulausbildung falsch läuft. Und zwar glaube ich, dass man, also idealerweise, man kriegt es nur schwer hin, sie zu zwingen, ich glaube, es wäre sinnvoll, Fahrradfahrer einfach mal ins Auto zu setzen und in der Dämmerung durch die Stadt fahren zu lassen. Weil ich so oft schon Fahrradfahrer erlebt habe, die sagen, naja, es ist doch überall hell, da brauche ich ja kein Licht, ich sehe ja alles. Man sieht ja alles. Das heißt, es ist, glaube ich, genauso wie bei Autofahrern überhaupt kein Gespür dafür da ist, wie es Fahrradfahrern geht, ist es genau andersrum auch das Problem. Und ich habe noch keine Lösung gefunden, wie wir Fahrradfahrer dahin kriegen, zu begreifen, dass Autofahrer, die im Auto sitzen, eigentlich gar nichts sehen, wenn es nicht explizit auffällig ist.
Da gibt es übrigens eine Straßenverkehrsordnung, die sagt ganz deutlich, ich darf natürlich mit dem Auto nur so schnell fahren, wie ich voraus, denn eben die Fahrbahn und meinen Weg sehen kann. Und ich meine, da gibt es ja auch unbeleuchtete Fußgänger.
Stimmt.
Worauf ich, das ist natürlich eine Spitze, klar. Aber wir können unser ganzes Leben hier und wir können wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre mit diesem Thema, mit diesem Bashing, also dieses Gegeneinander
verbringen. Mir geht's da gar nicht ums Bashing,
hilft, wenn wir wirklich was verändern wollen, hilft das gar nichts.
Richtig. Also, mir geht's tatsächlich darum, was verändern zu wollen. Also mir geht's darum, Bewusstsein zu schaffen, weil es ist halt, und das merke ich an mir, also ich nehme mich aus dieser ganzen Sache nicht, also ich fahre immer mit Licht, also ich habe so kleine Klemmleuchten, die sehr hell sind und auch nicht Straßenverkehrsordnung zugelassen. Das ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil ich mir denke, die sind hell, ich werde gesehen damit und genau darum geht's mir in der Stadt. Also auf dem Fahrrad selber, ich sehe ja gut, das ist ja tatsächlich so, dass wenn du im Rad unterwegs bist, brauchst du eigentlich bei der Straßenbeleuchtung kein zusätzliches Licht mehr, um etwas zu sehen, aber ich will halt gesehen werden. Als Autofahrer ist so eine der wesentlichsten Erkenntnisse, die ich habe. Also ich bin halt immer mit dem Auto gefahren und es gibt dann diese nicht benutzungspflichtigen Fahrradwege, die oft nicht mal echte Fahrradwege sind, sondern irgendwas.
Gehwege.
Also Gehwege oder Gulli-Ablageflächen oder wie sowas. Und ich weiß nicht, wie viele hundertmal oder tausende von Mal ich Fahrradfahrer auf der Fahrbahn gesehen habe, obwohl da ein Fahrradweg ist, von dem mir überhaupt nicht klar war, dass er nicht benutzungspflichtig ist, wo ich wirklich im Auto aufgebraust bin und gedacht habe, das Arschloch soll mich hier nicht behindern, der soll gefälligst auf seinem scheiß Fahrradweg fahren und bin dann auch noch zu dicht an ihm vorbeigefahren, weil ich mir eingebildet habe, der Umstand, dass ich im Auto sitze, ist eine Rechtfertigung dafür, ihn belehren zu können, indem ich ihn gefährde. Mhm. Das ist eigentlich so ein Standard-Autofahrerverhalten, was ich immer und immer und immer wieder sehe und auch an mir halt feststellen kann. Und ich frage mich die ganze Zeit, beziehungsweise das frage ich mich, ich finde, man sollte zur Fahrschulausbildung dazu nehmen, dass man sagt, so, du setzt dich jetzt einen Tag aufs Fahrrad und dann fahren wir mal mehrere Stunden durch die Innenstadt mit dem Rad, damit du ein Gefühl dafür kriegst, wie Autos auf Fahrradfahrer wirken. Also ich würde gerne irgendwie so Bewusstsein schaffen. Ich weiß nicht, wie man das macht.
Also das war mal ein Thema, das ist auch immer wieder aktuell auch ein Thema, aber vor vielen Jahren schon, dass natürlich also die Fahrausbildung durchaus was bewirken kann. Mhm. Ja, und jetzt gibt's ja da auch relativ eindeutige Regelungen, also dass man eben einen Radfahrer mit einem seitlichen Mindestabstand von 1,50 Meter überholen muss. Und natürlich Selbstjustiz im Straßenverkehr ist ja so erstmal nicht vorgesehen. Also das, da muss man dann eben auch einfach mal akzeptieren, dass andere auch mal Fehler machen, aber man darf nicht dann sein Auto zur Waffe machen oder umgedreht aber eben auch als Fahrradfahrer.
Halt, ne?
Das ist das eine. Also man müsste, also die Straßenverkehrsordnung hat ein paar ganz gute Regelungen, die sind aber in aller Regel, sagen wir mal, nicht so präsent. Also ich frage mich dann immer, was die Fahrschulen dann so vermitteln. Also gerade dieser Überholabstand, also um das mal kurz auszuführen, also ich habe so eine Fahrspur als Radfahrer vom Meter und da muss ich noch einen Sicherheitsabstand zu den parkenden Autos halten, auch vielleicht einen Meter. Dann muss der Autofahrer mich mit 1,50 Meter überholen.
Das ist eine komplette Fahrbahn.
Das heißt, er muss eigentlich mich auf der zweiten Spur oder auf der Gegenspur überholen.
Genau.
Und ich frage mich eigentlich immer gerade, weil das ist ja keine Neuregelung, die gibt's ja seit vielen Jahren. Sie steht aber so ganz eindeutig in der Straßenverkehrsordnung nicht drin, sondern die Gerichte urteilen so. Das heißt, also die sagen dann, wenn es zum Unfall kam, du hast den zu dicht überholt. Und das wird aber komischerweise nicht so richtig vermittelt, weil ich sehe auch immer wieder eben Fahrschulwagen, die eigentlich also innerhalb der Spur dann eben überholen. Und das wäre der eine Punkt. Andererseits müsste man sich die StVO nochmal vornehmen. Also das, da können wir jetzt übrigens lange drüber reden. Das ist ja die Frage, also ob wir sozusagen unsere 2 Stunden, die es ja nicht mehr ganz sind, so ein bisschen in so einzelne Themenbereiche versuchen zu gliedern, dann könnte man sozusagen dieses Thema, ich habe es immer so ein bisschen, weißt du, das ist so, also wir sitzen jetzt hier zusammen und plaudern ganz nett.
Ja.
Normalerweise ist es so, da hat das Fahrrad, du hast es ja vorhin ganz gut gesagt, also im Frühjahr dann irgendwie mal der Aufreger schlechthin in allen Medien. Sonst darf man da mal 3 Minuten in irgendeinen Talk rein. Aber es gibt die Autorubriken, also hier auch im Hause beim RBB, die gibt's selbstverständlich. Und bei Fahrrad ist immer so ein bisschen nach, na, was will der denn jetzt schon wieder hier, wa?
Ja, ist halt so das Spielzeug, ne? Das
richtig.
Ist so,
und deswegen fängt man auch immer wieder bei Null an. Also weil man fängt immer wieder bei Null an, weil man ja, man hat eben, also ich habe jetzt, sagen wir mal, ich höre irgendeinen Sender dieser Welle hier, ja, und habe dann alle 20 Minuten im Verkehrsfunk, wo gerade Stau ist oder wo eben gerade, keine Ahnung, geblitzt wird oder so.
Aber wo der Fahrradweg kaputt ist,
und das
sagt dir
keiner. Das Wort Fahrrad wird ja nicht in den Mund genommen. Und dadurch haben natürlich alle den Eindruck, okay, also hier fahren alle mit dem Auto. Und jetzt sind ja gerade die neuen Modal-Split-Zahlen. Also das ist quasi der Anteil der einzelnen Verkehrsarten, im Gesamtverkehr veröffentlicht worden. Und also mit dem Auto fahren ja nur 29,x%, also das heißt weniger als ein Drittel. Alle anderen fahren Bus, Bahn, Fahrrad oder gehen zu Fuß. Das ist aber zum Beispiel in den Verkehrsnachrichten oder auch im, im Programmablauf, sagen wir mal, unsere öffentlich-rechtlichen Sendewellen hier, dann null Thema. Null Thema.
Ja.
Und man muss sich immer wieder drüber streiten und das ist so eine Sache, die ich bis heute nicht kapiere, die ich einfach nicht kapiere, weil das wäre für mich ein typisch öffentlich-rechtlicher Auftrag.
Ja. Stimmt, auch diese Randbereiche, die vermeintlichen Randbereiche
abzudecken.
Genau, der Randbereich ist eigentlich das Auto, das stimmt, Und dann sind die Verkehrsmeldungen oft auch nicht aktuell.
Das ist wie mit den Vorurteilen und dem ersten Eindruck. Also ich gehe auf die Straße und früher dachte ich auch immer, haben alle ein Auto. Und es ist ja auch so, 2 Drittel der Verkehrsflächen sind natürlich fürs Auto in der Stadt mehr oder minder reserviert. oder okkupiert oder wie auch immer man das nennen will und das Verkehrsverhalten ist genau entgegengesetzt. Also das heißt sozusagen 70% aller Wege werden eben nicht mit dem Auto zurückgelegt. Die meisten Haushalte haben gar kein Auto und man redet dann immer ein bisschen darüber, als wenn hier ein Exot in diese Sendung kommt, wenn man mal quasi nicht nur darüber redet, welche Probleme man gerade mit seinem SUV hat.
Ja, stimmt. jetzt bist du in dieser Sache schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten unterwegs. Du redest ja nicht nur mit so Leuten wie mir, sondern du redest ja auch mit Verantwortlichen, die solche Programmbestandteile einführen könnten. Was antworten die dir denn? Wenn du sagst, hier, warum machst du nicht, du hast eine Autosendung, mach doch eine Fahrradsendung.
Also ich glaube, das meiste ist irgendwie ignorieren und schweigen. Also also wenn ich mal ein Konzept habe, dann ist das nicht so, dass das Priorität 1 hat. Und im Prinzip ging das ja einmal die Runde rum. Man kann sich jetzt, also wenn man sich die großen, ja eben einfach Plattformen anguckt, also Talkshows zum Beispiel, also da war jetzt in Berlin eine große Fahrradsternfahrt. Ist sowas denn überhaupt schon mal bei... Ja, auch tritt gerade ab, aber ist sowas in so einer ernstzunehmenden, also ich sag jetzt mal, das sind ja diese klassischen Talkshows, ja. Ob sie jetzt wirklich in jedem Detail ernst zu nehmen sind, aber das sind so diese Plattformen, wo man ja durchaus diskutiert. Und mal über Verkehrspolitik zu reden, ohne dass dann dieses übliche Autofahrer gegen Radfahrer rauskommt, sondern einfach mal Verkehrspolitik, also wir haben ja einen nationalen Radverkehrsplan, wenn man es wieder ganz politisch macht, da stehen total viele spannende, richtige Sachen drinne. Da steht zum Beispiel drinne, dass so Vorreiterstädte, also Berlin fühlt sich so ein bisschen, ja, als nennt sich ja Fahrradstadt Berlin, Vorreiterstädte.
Entschuldigung, aber
das können wir noch weiter ausführen. Aber
ist immer für einen Lacher gut. Ja.
Ist immer für einen Lacher gut, dass die 19 Euro pro Jahr und Einwohner eben für den Fahrradverkehr ausgeben. Sollen. Das würde ja für Berlin bedeuten, so ungefähr 65 Millionen oder sowas irgendwann. Tatsächlich haben wir im letzten Jahr 3,5 Millionen ausgegeben für den Fahrradverkehr. So, das heißt also, es gibt die Beschlüsse.
Ja.
Es gibt auch den absoluten Willen, sagen wir mal, der Menschen, also was mich immer wieder begeistert.
Die Bürger wollen das.
Was mich begeistert in dieser Stadt Berlin, also vorhin hatten wir diesen Streik ja kurz angesprochen und ich habe mir dann die Mühe gemacht und habe mich mal an diesem Streiktag, das war auch so ein Tag, wo ich hier Sendung hatte und kam dann hierher gerade die 50 Kilometer und dann stand ich mal mit 60 Radfahrern pro Richtung vor der Ampel im Stau. Und das sind so Zahlen, die mich dann irre, doch, also mich selber ja auch beeindruckt haben. Und es hat sie ja niemand gezwungen. Also die hätten ja auch sagen können, ich mache Fahrgemeinschaften mit dem Auto oder ich dränge mich in die volle U-Bahn oder so. Und dann hatte ich interessanterweise an so einem Tag dann zufälligerweise einen Termin mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und habe dann gefragt, gibt's denn jetzt hier also so eine Pegelzählung an so einem Tag, wo eben wirklich sichtbar richtig viel Fahrradfahrer mehr auf der Straße unterwegs sind? Nö, das wissen wir ja sowieso, dass Fahrradverkehr immer mehr wird. Und das ist so ein bisschen in diesem Wettbewerb natürlich das Problem. Ich habe in Echtzeit, habe ich natürlich an jeder Ampel, weiß ich, wie viele Autos dort sind. Mhm. Und ich weiß sozusagen, wie ich diesen Verkehr zu steuern habe. Bei Fahrradfahren ist immer, ach na, das wissen wir ja sowieso, dass das immer mehr werden. Und dann kommt man natürlich in so eine Situation rein, wo dann eben einfach auch nicht nachgesteuert wird, wo man einfach nicht sagt, also ich muss mal entsprechend Personal zum Beispiel für die Planung des Fahrradverkehrs bereitstellen. Also im Land Berlin haben wir hier nach unterschiedlichen Quellen zwischen einer Person und ich glaube 2,5, die sich um das Thema Fahrrad kümmern und jeder weiß, wie groß die Verwaltung ist, weiß, dass das nicht sehr viele sein können. Und auch die Mittel, die zur Verfügung stehen, sind so lächerlich. Also wenn man das jetzt eben vergleicht mit dem Neubau der A100 für 2 Kilometer für 1,5 Milliarde oder der U5 für gut 2 Kilometer für 1,5 Milliarde, dann sind natürlich diese Summen, die dann für das, was die Leute ja freiwillig machen. Und natürlich kann ich jeden Weg in der Stadt im inneren S-Bahn-Bereich, den kann ich ja innerhalb von Minuten mit dem Fahrrad zurücklegen. Ja. Also ich bin im inneren S-Bahn-Bereich mit dem Fahrrad eigentlich immer schneller als mit dem ÖPNV oder mit
das Auto. Einzige, was schneller ist, ist Motorrad und fahren wie eine gesenkte Sau. Das ist das Einzige, was schneller geht als Fahrrad.
Genau.
Aber ja. Wenn du mit denen redest, schämen die sich wenigstens oder haben die überhaupt kein Verständnis oder überhaupt kein Bewusstsein dafür? Also Senat, Abgeordnetenhaus.
Ja, es kommt immer drauf an, in welcher Position die sind. Und also ich war ja 7 Jahre lang Fahrradbeauftragter beim Senat und anfangs wussten die meisten, mit denen ich gesprochen habe, nicht sozusagen, welche Befugnisse ich wirklich habe. Also ich war ja weder zeichnungsberechtigt noch weisungsberechtigt und das wussten natürlich viele nicht. Und aus diesem Umstand sozusagen, dass sie es nicht wussten, konnte ich eine ganze Menge durchsetzen. Als es dann aber rausbekommen
falscher Arzt.
Als es dann rausbekommen haben. Das ist so ein bisschen, man muss sich das vorstellen. Ich meine, wir sind ja sehr stark preußisch geprägt. Ja. Und es ist ja nicht so, dass hier jeder Verwaltungsbeamte sein eigenes Ding macht. Sie machen genau das, was vorgegeben wird. Also wenn es dafür Geld gibt und eine Stelle und dann gibt es einen Plan, dann wird ja auch abgearbeitet. Und wenn dann klar ist sozusagen, ach, na, der hat ja da doch nichts zu sagen, dann ist man ja auch nicht böse unbedingt. Dann sagt man eben einfach, nee, das ist jetzt nicht die Priorität, das machen wir nicht. Mhm. Und dadurch kommt dann eben einfach diese Situation zustande, die wir so haben, dass wir jetzt eigentlich mal so richtig mal nachsteuern müssten, diese Strukturen hier verändern, weil sonst kann man die immer als Grüß August irgendwo lang gehen und sagen hier, ich will, aber dann ist eben ja gut, das wollen ja viele irgendwas, also was will der denn jetzt schon wieder hier? Ja?
Na, früher oder später wird doch aber sicher auch so eine kritische Masse erreicht sein, also eine kritische Masse auch an Fahrradfahrern, die ja wahlentscheidend sind, möglicherweise. Also Berlin hat jetzt noch ein separates Problem, natürlich, weil egal was passiert, die Leute wählen immer SPD. Das ist irgendwie so ein ganz faszinierendes
Ding.
Die
hat den Fahrradbeauftragten übrigens berufen, die SPD.
Also immerhin, immerhin. Dann hat sie den Flughafen gebaut. irgendwann wird, hoffe ich jedenfalls, eine kritische Masse erreicht sein, sodass das ein Thema sein muss, also die normative Kraft des Faktischen, die Politik dann vor sich hertreibt. Denkst du, das wird passieren? Oder?
Ja, Politik funktioniert ein bisschen anders. Also ich habe so ein bisschen das Glück gehabt, dass mich da jemand an die Hand genommen hat, der war interessanterweise in der SPD aktiv. Und man muss natürlich verstehen, wie Politik und Verwaltung funktioniert. Und wenn man, also es gibt ja gerade wieder diese Critical Mass, also die kritische Masse jeden letzten Freitag im Monat, wo sich dann eben, ich glaube zuletzt 5000 Radfahrer so ungefähr hier in Berlin treffen, was eine ganz ordentliche Zahl ist. Mhm. Die gab es ja schon mal in den 90er Jahren, also das ist keine neue Erfindung. Und dann denken natürlich viele, die da mitfahren, die ja einen Heidenspaß haben. Natürlich macht das Spaß, durch die Stadt zu fahren. Also ich habe das Critical Mass habe ich quasi schon in allen Städten dieser Welt erlebt, also von Montevideo über Warschau bis zu Bratislava war ich letztes Jahr, also war alles toll, kann man also wirklich nicht meckern, aber Critical Mass verändert ja nichts. Also das heißt sozusagen, ich muss dann verstehen, wie funktioniert Politik und ich muss mich natürlich auf diese Spielregeln auch einlassen und muss mich auf die Spielregeln der Verwaltung einlassen und das sehe ich momentan so, dass das wahrscheinlich kaum jemand versteht. Also es gibt einen Abgeordneten bei den Piraten, der sich da ganz gut momentan in das Thema reinarbeitet mit kleinen Anfragen und so weiter. Aber das ist auch nicht der gesamte Bereich, den man abdecken muss. Also Politik ist ja so ein bisschen über Bande spielen und zu wissen, wer wann, wo, was entscheidet. Und nicht unbedingt, dass man sich in der Öffentlichkeit, also wenn ich jetzt hier öffentlich sage, die SPD hat den oder jenen Fehler gemacht, na dann ist das erstmal, wen interessiert das? Man muss natürlich dann eben die Mühen der Ebene auf sich nehmen und muss dann wirklich in eine ganz, ganz langweilige Veranstaltung gehen und muss da ganz, ganz lange sitzen. Das ist wirklich so. Und muss in die gehen, wo eben gerade nicht der Aufreger stattfindet, weil da finden ja diese Entscheidungen häufig statt und die wenigsten wissen dann eben, dass bestimmte Dinge, also wir haben jetzt, um vielleicht ein aktuelles Beispiel zu nehmen, eigentlich eine ganz gute Entwicklung im Bereich der Regionalbahn. Das hat wahrscheinlich haben das noch nicht alle so richtig mitbekommen. Also die Züge Richtung Ostsee, die da der RE3 und RE5, die fahren nach Rostock und nach Stralsund, die haben jetzt theoretisch zumindest seit diesem Jahr, seit Ostern, einen fünften Waggon dran, das nennt sich Fahrrad-Express-Waggon. Ja. Und da ist eben im Doppelstockabteil unten quasi, sind keine Stühle drin und dann ist eben so eine Stange, wo man die Fahrräder daran lehnen kann und dann passen 60 Fahrräder rein in diesen Waggon. Und das ist eine Entwicklung gewesen, die ist ja nicht quasi von heute auf morgen passiert, sondern die ist tatsächlich 10 Jahre alt. Und das ist interessanterweise noch in die Zeit als Fahrradbeauftragter bei mir reingefallen. Und das ist so, dass man einfach wissen muss, dass bestimmte Entwicklungen einen irre langen Vorlauf haben. Und ich kann nicht heute mich darüber beschweren, dass irgendeine Kreuzung hier falsch gebaut wird, weil die Pläne dafür, für diese Kreuzung zu bauen, die sind, wenn man Pech hat, schon 20 Jahre alt. Ne?
Haben wir denn noch 20 Jahre Zeit, darauf zu warten, dass die Fahrradwege hier in Berlin überhaupt mal vorhanden, sicher und nicht unbenutzbar sind? Also ich habe nicht das Gefühl, dass was passiert. Das ist so.
Also was ich so ein bisschen traurig finde, wir
fahren auf Verschleiß. Ja, ja, ich merke gerade, wir müssen mal Nachrichten machen. Wir verquatschen uns hier so schön.
Dann machen wir das mal an Nachrichten, weil ich glaube, das ist ein bisschen länger jetzt.
Das Thema. Alles klar. Nach Nachrichten, also wir telefonieren auch heute noch mit euch. Also wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt, wenn ihr erzählen wollt, wie die Welt von eurem Fahrrad aussieht, ruft hier an 0331 70 97 110. Und wenn ihr Fragen an Benno habt, ich glaube, gibt es Fahrradfragen, die du nicht beantworten kannst?
Na, da bin ich auch immer gespannt.
Genau. Fordert Benno heraus. 0331 70 97 110. Benno Koch ist hier zu Besuch. Der Fahrradlobbyist Berlins. Und ihr den Blue Moon auf Fritz.
Fritz. Blue Moon.
Zu Gast bei mir ist Fahrradlobbyist Benno Koch. Du warst Fahrradbeauftragter des Senats. Heißt es, dass es jetzt keinen mehr gibt oder macht das jetzt jemand anders, den ich nur noch nicht wahrgenommen habe?
Soweit ich mich erinnere, behauptete, da gibt es einen Staatssekretär, Christian Gäbler heißt der Mann. Mhm. Der behauptete, der ist jetzt der Fahrradbeauftragte.
Ah ja, warum also das sitzt heißt, der dann nicht hier?
Der kontrolliert sich, glaube ich, selber.
War auch nicht schlecht.
Das ist ungefähr so, muss man sich vorstellen, als wenn der Minister selber der Datenschutzbeauftragte ist. Das ist doch voll einfach, oder?
Ja, das stimmt.
Dann spart man eine Stelle.
Was genau hast du da gemacht als Fahrradbeauftragter? Also beratend zur Seite gestanden oder was macht man da?
Na, ich habe schon versucht, in möglichst alle Bereiche meine Nase reinzuhalten. Also ich saß zum Beispiel in der Unfallkommission des Landes Berlin und ich habe versucht, das Thema Bahn, also die ganzen Züge fahrradfreundlich zu machen. Also da sind ja viele, also alles das, was man heute so als selbstverständlich ansieht, also dass da überall ein Mehrzweckabteil in so einem Waggon ist, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und zum Beispiel war diese Flexity-Tram, also die Mehrzweckabteile, die jetzt da drin sind, also man kann in der Straßenbahn sein Fahrrad mitnehmen, das war eine wichtige Geschichte, natürlich die Neugestaltung der Fahrrad-Mehrzweckabteile bei der S-Bahn und
kostet aber immer noch Geld.
Fahrrad-Expressversorgung.
Was mich vollkommen auf die Palme bringt, dass es nicht kostenlos ist, sein Fahrrad mitzunehmen. Mhm. Wenigstens, wenn man die sogenannte Umweltkarte hat.
Lass mich dir da sofort ins Wort fallen, weil das ist so eine Geschichte. Man kann sagen, man macht's kostenlos und schlecht. Also so ist es ja bundesweit. Also das wir jetzt hier, also bundesweit in einzelnen Regionen ist es kostenlos. Ja. Und dass wir jetzt in jedem Waggon ein Mehrzweckabteil haben, also zum Beispiel bei diesen 5 Waggons, die Richtung Ostsee fahren. Ja. Das ist zum Beispiel, wenn man runter zum Bodensee fährt oder zwischen Hamburg und Bremen fährt, das ist immer ein Waggon, genau dieses Mehrzweckabteil. Und das ist der Unterschied. Also wir haben gesagt, wir wollen ein gutes Angebot haben. Ja. Das darf auch einen Preis haben und dieser Preis ist ja für Studenten zum Beispiel nach wie vor im Semesterticket drin. Also da ist ja die Fahrtmitnahme mit drin. Und für alle anderen sollte das quasi einen ganz niedrigen Betrag haben. Also das sollte hier für Berlin AB, also für den Innenstadtbereich, sollte das 5 € im Monat mit so einer Monatskarte sein. Und dann sollte auch wirklich jeder zahlen. Und diese Summe ist ja inzwischen, hat sich ja fast verdreifacht.
Ich wollte gerade sagen, 5 €.
Genau. Und für ganz Berlin-Brandenburg ist momentan 20,30 €, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ist dann, wenn man regelmäßig fährt, wiederum preiswert, weil man darf nicht vergessen, als es nämlich angeblich kostenlos war, zum Beispiel im Premium-Ticket, es gab ja diese Umweltkarten Premium, war das natürlich auch immer ein Aufschlag von der Summe X. Ich glaube, der war im Bereich Berlin AB auch so bei 8 € oder so. Mhm. Und wir haben eben einfach, also ich meine, die Leute, die Geld haben, ja, und das sind ja sozusagen mehr als die Hälfte der Berliner, die normal verdienen, die sollen dann eben auch eine Summe dafür zahlen, weil es nimmt natürlich auch Platz in Anspruch. Ja. Und die Leute, die kein Geld haben, die sollen dafür natürlich nichts zahlen und dann müsste zum Beispiel das Fahrrad auch integriert sein im Berlin Ticket S. Das ist ja momentan nicht drin, also für die ALG-II-Empfänger. Mhm. Also man müsste an bestimmten Sachen nachsteuern, das ist ganz klar. Pauschal jetzt zu sagen, dass nur weil man Fahrrad fährt, das alles kostenlos sein soll, der Meinung war ich.
Nicht alles, aber ich dachte so, also ich habe irgendwie fast 1.000 € für diese Jahreskarte bezahlt, ABC. Und ich würde eigentlich erwarten, dass ich bei so einem Preis mein Fahrrad gelegentlich kostenlos mitnehmen kann.
Was man machen könnte, man könnte natürlich noch nachsteuern und könnte sagen, man könnte eine Jahreskarte fürs Fahrrad machen. Auch sowas gibt es ja nicht.
Super, ja, klar.
Gibt's ja nicht. Und die wäre dann entsprechend eben auch nicht dann 20 mal 12, sondern eben mal 10 zum Beispiel. Über diese Summen, über diese ganzen Geschichten kann man reden, aber dass ja keinen Fahrradbeauftragten mehr gibt, also niemand, der quasi so einmal die Runde rumgehen kann.
Wer sollte drüber reden?
Das ist, also da gibt's einen Beirat zum Beispiel, der heißt Fahrrad, der tagt einmal im Jahr und ich fragte dann bei der Senatsverwaltung, wie denn da überhaupt dieses Begleiten dieser Radverkehrsstrategie stattfinden soll. Also ich meine, wie geht das, wenn man sich einmal im Jahr trifft? Also ich weiß es nicht.
Gar nicht.
gar nicht. Also da muss jemand sein, der quasi jeden Tag, also ein Datenschutzbeauftragter ist ja auch nicht nur einmal im Jahr da. Also ja. Man muss eben einfach diese Arbeit, wenn man das ernst meint, und das steht übrigens wortwörtlich im nationalen Radverkehrsplan drin und in der Radverkehrsstrategie einen Fahrradbeauftragten berufen. Und das steht da drin. Und da
habe ich als Bürger einen Rechtsanspruch gegen den Senat, dass es diesen Auftrag gibt und dass diese Strategie umgesetzt wird? Weil dann könnte ich den Senat einfach verklagen.
Ja, man könnte das wiederum machen, also ein bisschen Öffentlichkeit zu erzeugen, aber ich glaube, das ist dann so formuliert, dass das im Zweifel nicht durchsetzbar ist. Also Schade. Das sind natürlich Absichtserklärungen.
Ah, okay. Das ist ungefähr so dann wie die Selbstverpflichtung der Industrie. Das ist ja richtig. Genau. Wir haben ein paar Anrufer. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und der Daniel hängt schon ewig in der Leitung. Hallo Daniel, danke fürs
Hallo,
Warten.
Hallo Holgi. Ja, kein Problem.
Benno ist auch noch hier.
Ja, Entschuldigung. Hallo Benno.
Natürlich. Ja, guten Tag.
Daniel, wie sieht die Welt von deinem Fahrrad aus?
Sehr grün. Ich fahre nämlich immer durch den schönen Grunewald morgens. Jetzt, wo wieder gutes Wetter ist und ich in Potsdam studiere, habe ich mir vorgenommen, so hin und wieder mal mit dem Fahrrad zur Uni zu fahren. Und ja, dann nehme ich ab und zu mal den kleinen Umweg in Kauf oder eigentlich immer den kleinen Umweg in Kauf und fahre den Kronprinzessinweg runter.
Ach, Träumchen, ja.
Ja, der ist super, ne?
Ja. Ich beneide alle, die da langfahren können. Also ich könnte das auch, aber ich muss von Tempelhof, müsste ich dann erstmal nach ins Westend und das, glaube ich,
ja, gut, okay. Geklappt. Ja, ich wohne halt in Schöneberg zumindest schon so ein Stück näher dran und für mich ist halt der Weg zum S-Bahnhof Grunewald sind vor allem drei Ampeln und Straße immer geradeaus, mehr oder weniger.
Ja.
Und dann komme ich halt am S-Bahnhof Grunewald raus und dann fahre ich einfach den kompletten Kronprinzessinnenweg morgens durch den Grunewald, wo sonst nicht viele Leute unterwegs sind, bis zum S-Bahnhof Wannsee. Dann geht's weiter Königsstraße, da ist jetzt auch nicht so viel los. Da kommt ein kleiner Hügel, dann ist man schon in Potsdam und die Potsdamer Innenstadt ist echt bescheiden.
Zum Fahrradfahren meinst du?
Ja, zum Radfahren, das ist eine Katastrophe. Also der Parc Sanssouci besteht quasi aus einem einzigen Weg, den man mit dem Fahrrad fahren darf, der so ungefähr 3 Meter breit ist und na, Asphalt würde ich diesen Belag jetzt nicht nennen. Es ist mehr so geflickter alter Teer, der mehr Kopfsteinpflaster entgegenkommt. Und
bist schon mal die B1 runtergefahren? So, von Rathaus Steglitz bis S-Bahnhof Wannsee.
Ja, das trifft es ganz
das
gut.
Das ist eine der größten Katastrophen, die ich je erlebt habe. Das ist einer meiner Wege. Es gibt 2 Wege, die ich hier nach Potsdam fahren kann. Das eine ist die B1 runter und dann durch einen Düppel und dann über Steinstücken nach Babelsberg rein. Und es ist jedes Mal so, dass wenn ich bin froh, wenn ich in einen Düppel reinfahren kann, weil da die Trampelpfade, die da durchführen, weniger räudig sind und weniger Schläge in den Lenker machen als die B1 vorher.
Ja, also ich wohne im Prinzip direkt an der B1, super. Aber den Stress tue ich mir nicht an, sondern da fahre ich dann immer den Umweg über den Grunewald.
Interessanterweise ist übrigens der B1-Radweg nicht benutzungspflichtig, aber wag mal da
abschnittsweise
auf der
Abschnittsweise ist er. Vorne der erste Teil ist benutzungspflichtig.
Mhm. Nee, ja gut, doch, wenn man von vorne mit dem BMW-Händler so. Da unten, genau, da die Ecke. Aber das hört relativ schnell dann auf. Mhm. Aber wag mal da auf der rechten Spur zu fahren.
Mhm. Ja, aber das ist auch nicht, also der ist ja auch nicht vernünftig benutzbar, also so viele Bäume, wie da dran stehen.
Ja.
Das geht ja fast nicht. Das ist übrigens auch meine in Anführungszeichen Lieblingsgefährdungsstelle, an der, wenn man die B1 weiter Richtung Mitte fährt, dann heißt sie irgendwann Hauptstraße. Und da verläuft der Radweg, also rechts auf dem Bürgersteig, neben den parkenden Autos, dann kommt eine Baumreihe und dann kommt der Gehweg. Das bedeutet, man fährt auf einem Radweg, wo, wenn jemand die Tür öffnet,
du
man
in den Baum knallst.
In einen Baum fährt.
Ah ja.
Das ist, also die Alternative wäre so weit, um den Baum rumzufahren, dass man wahrscheinlich in die Läden reinfährt, weil dieser Fußweg nicht allzu breit ist.
Ich überlege gerade, auf welcher Höhe ist das denn?
Also das ist so hinterm Innsbrucker Platz.
Aha.
Also Innsbrucker Platz Richtung Kleistpark.
Okay.
Bis zum S-Bahnhof Schöneberg.
Okay, nee, da biege ich immer vorher schon rechts ab. Ja.
Ah, okay. Und hinterm S-Bahnhof Schöneberg gibt es auch keinen Radweg mehr, von daher ist es... erledigt sich das auch von selbst. Ja, und der Parc Sanssouci ist ein einziges Grauen, weil es halt auch nur einen Radweg gibt, wo den auch alle Fußgänger benutzen und dann natürlich überall Fotos machen und mitten auf der Straße stehen und so weiter, anstatt die Fußgängerwege zu benutzen. Zwischen dem Parc Sanssouci und der Kliniker Brücke ist so voll, dass man als Radfahrer gar nicht mehr durchkommt. Es sei denn, man fährt halt auf dem Fußgängerweg, also auf der Hegelallee gibt es so eine Mittelallee, die ist ganz okay zu fahren.
Aber ist halt auch alles nicht so, das ist halt auch alles irgendwie, ja, Flickwerk, ne?
Ja, und man kommt halt auch nicht schnell voran. Ja. Es sind halt alle 50 Meter ist eine Querstraße, an der man anhalten muss, weil die Autos natürlich nicht diesen Übergang frei halten, sondern genau draufstehen. Es sind überall Menschen unterwegs, das heißt, man kommt nicht vernünftig voran, man muss ständig vom Bürgersteig auf Straße und wieder zurückwechseln. Also das ist alles nicht schön. Ich mache es mittlerweile mal so, dass ich mit dem Zug zwischen dem S-Bahnhof Wannsee und Golm, wo ich studiere, pendel, um halt diese Potsdamer Innenstadt zu überspringen. Und dann fahre ich halt ab dem S-Bahnhof Wannsee. Das ist dann schön. Und das macht dann auch echt Spaß zu fahren. Also da kommt man dann auch gut voran. Und
ja, es gibt so bestimmte Ecken, wo es richtig Spaß macht. Es ist jetzt neu auch zwischen Potsdam-Babelsberg und der zweiten Katastrophe für Fahrradfahrer, Stahnsdorf. Alter, okay, Vater, das ist die Hölle. Stahnsdorf ist noch schlimmer als die B1. Das ist echt krass. Da haben sie aber schön asphaltiert, auch schön breiten Weg gebaut und so. Und da macht es dann auch richtig Spaß. Also das, ja.
Das hat mich jetzt so ein bisschen gewundert in dieser Auflistung. Potsdam ist ja eine der Städte, die sich immer, vielleicht nicht Fahrradwelthauptstadt, aber zumindest irgendwie so, also angeblich fahrradfreundlichste Stadt, ich weiß nicht, von irgendwo nennen wollen. Und ich habe genau den gleichen Eindruck wie Daniel, dass er dann so konsequent ist, dass er in Wannsee oder wo steigst du in Zug? In Wannsee oder in Potsdam?
Ja, also es gibt halt
Das ist irre, ja.
Die RB21, die zwischen Golm und Griebnitzsee pendelt und morgens bis nach Wannsee weiterfährt und Die nehme ich dann halt morgens ab Wannsee.
Wobei das Stück bis Griebnitzsee durch den Düppel wirklich ein schönes Stück ist. Also da durch den Wald zu fahren morgens macht auch einen Heidenspaß.
Okay, das muss ich mir mal anschauen.
Ich bin da schon mit meinem Folding Bike mit 16 Zoll Rädern durchgefahren. Das tut schlimm weh, aber es geht auch. Also die Wege dadurch sind echt...
Das ist ein Kiesweg.
Ja, so.
Ja, okay. Ich hab vor einigen Jahren einen ganz guten Deal damals mit meinem Vater gemacht, weil ich ein mehr oder weniger neues Fahrrad brauchte. Und ich stand im Laden und da stand so ein hübsches Rennrad, was jetzt auch nicht so mega teuer war, aber ich fand halt diese Rennräder einfach cool damals. Und wir hatten noch einen alten Rahmen im Keller stehen und hat mein Vater gesagt, der nun sehr fahrradaffin ist, wenn ich ihm dabei helfe und wir dieses alte Rad stadttauglich machen, also so mit Licht und neuer Gangschaltung und allem hübsch, dann kriege ich das Rennrad zu Weihnachten. Und dann habe ich damals das Rennrad bekommen und damit heizt sich jetzt immer den Kronprinzessinnenweg lang. Da wird es natürlich mit Kiesweg in Düppel schon, das wird dann nichts, ja. Da werde ich wohl das Fahrrad wechseln müssen.
Ja, das macht dann keinen Spaß mehr. Sowieso Rennradfahren, finde ich, ist in Berlin kein wirklicher Spaß.
Ich war neulich mal im Zug im RE1, da stiegen dann die ganzen Studenten ein und ich selber fahre ja mit einem, man nennt das Reiserad, hat aber so einen Rennlenker und natürlich Rennpedalen und so weiter und also man fährt im Prinzip sportlich damit und das war das erste Mal seit vielen Jahren, es gibt ja so eine Renaissance wirklich, dieser Rennlenker. Fünf Räder im Zug, also in meinem Mehrzweckabteil und da waren tatsächlich fünf mit Rennlenker und das habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ich fahre auch so eins.
Und ich finde, ich habe das nie verstanden, diese ganz geraden Lenker, diese Leute, die mir dann immer die Ohren voll heulen, irgendwie, dass ihnen die Hände einschlafen oder irgendwas. Ich habe das auch nie verstanden, warum man mit so einem Rad, denn das sieht vielleicht angeblich cooler aus, aber ich glaube, ein Rennlenker ist schon richtig gut.
Also, der ist auch sau, also ich finde das auch sau angenehm da drauf. An diese leicht liegende Haltung muss ich mich ein bisschen gewöhnen. Aber ich habe halt auch schon die Schaltung in den Bremshebeln. Das heißt, ich muss mir nicht mal die Hände zum Schalten irgendwo hin bewegen. Also das ist mega angenehm zu fahren. Also
wobei ich das Bremsen immer ein bisschen blöde finde. Also ich greife halt so von schräg oben. Ne? Mhm. Und dann kriege ich halt meine Bremshebel nicht, also eigentlich willst du die Bremshebel ja unten zu packen kriegen, um maximalen Druck und maximal, also schön dosieren zu können. Aber ich greife die halt immer so im oberen Drittel und das ist, finde ich, das Bremsen ein bisschen doof.
Sitzpositionen und überhaupt richtige, also das einzustellen, so ein Fahrrad, das wäre mal ein eigenes Thema, muss man sagen, weil das ist wirklich so, dass die Leute sich über so viele Dinge Gedanken machen und eigentlich nicht verstehen, warum tun mir jetzt die Halswirbel weh oder warum tut mir der Hintern weh oder warum der Knöchel oder so. Im Prinzip, also Rahmengeometrie, Sitzhaltung und dann das natürlich abstimmen, wie fährt derjenige dann überhaupt? Ja? Also fährt er eine kurze Strecke zum Einkaufen mit dem Korb durch die Gegend oder eben die 20 Kilometer? Und das ist komischerweise eine Geschichte, die überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass die Leute wissen, wie man dann eben schmerzfrei von A nach B kommt.
Oder auch einfach sich einen Sattel aussucht. Ja. Also Menschen kaufen Fahrräder, da ist dann ein Sattel drauf und den benutzen die einfach. Und das ist.
Die sind zu weich, zu breit ja meistens. Also das ist immer angenehm, wenn man sich raufsetzt und dann denkt man, ach, das sitzt sich ja ganz gut, aber das ist ja nicht so ein Sofa wie im Auto oder so. Da muss man ja mitarbeiten. Und dieses Mitarbeiten heißt eigentlich immer, also umso erfahrener man wird, umso schmaler und härter werden die Sättel. Und interessanterweise machen das auch Frauen ja zunehmend. Also das ist so eine Entwicklung, weil ich habe so den Eindruck, dass in Berlin die Wege mit dem Fahrrad, die hier zurückgelegt werden, ja viel länger sind als in München, in Kopenhagen, in Amsterdam oder wo auch immer. Also alle diese angeblichen Fahrradhauptstädte, die sich ja dann alle so nennen, das sind ja immer Kleinstädte im Vergleich zu Berlin, muss man ja einfach so sagen. Und die Leute, die fahren eben irre Distanzen. Und wenn jemand in Prenzlauer Berg wohnt und jeden Tag zur TU pendelt, irgendwie, das ist ja eine Strecke, da bin ich ja quasi aus München schon wieder raus, ja, oder aus Amsterdam sowieso, ja. Also und dann fährt man längere Wege und dann braucht man dementsprechend auch anderes Equipment als ein Hollandrad.
Ja, wie der Sattel richtig, also ich habe sehr viel Geld, also es hat mich wirklich sehr viel Geld gekostet, einen ordentlichen Sattel zu finden und bis ich auch begriffen habe, worauf es ankommt und viele ausprobiert und so, dass ich seit ich das gemerkt habe, erzähle ich es halt so oft ich kann und auch ungefragt, das Wichtigste ist, dass der Sattel zum Abstand der Gesäßknochen passt. Und das kann man bei seinem Fahrradhändler, wenn es ein ordentlicher ist, messen lassen, wie weit die Gesäßknochen auseinanderstehen. Und dann gibt's halt Hersteller, die unterschiedliche Sattelbreiten anbieten. Und das war für mich auch so eine Offenbarung irgendwie, dass ich auf einmal einen 14 Zentimeter Sattel hatte und dachte, ach, obwohl ich so einen dicken Hintern habe, so ein schmaler Sattel. Und das funktioniert richtig gut. Also
man kann das ganz leicht ausprobieren, also wo denn eben diese Scheuerstellen sind. Also das heißt, diese breiten Sättel, also ich verstehe das auch nicht, wenn dann hinten sozusagen dieser Sattel, egal bei wem, jetzt gerade bei Frauen, die ja dann sagen, ich brauche einen breiteren Sattel, weil das Gesäß möglicherweise ein bisschen breiter ist, aber gerade da entstehen dann eben einfach diese Scheuerstellen. Also man tut sozusagen am Unterschenkel sozusagen, in dieser Beuge sozusagen, haut man da immer gegen diesen Sattel gegen. Und wenn man jetzt eine Tour mit 50 Kilometern fährt, dann ist man ja anschließend tot und alle und freut sich auf sozusagen wieder den Umstieg aufs Auto. Und das ist natürlich ein Problem, dass sozusagen, da sind wir wieder bei dem Thema, man redet eigentlich nicht so richtig drüber. Ja. Also das heißt, also ich kenne alle Leiden von jedem Autofahrer und höre dem Autopapst zu sozusagen und weiß, wie man Auspuff von innen reinigt. Aber wie man so einen richtigen Sattel einstellt sozusagen, ist sowas hier schon mal in diesem Sender gelaufen? Also ich meine, außer jetzt deinen wirklich sehr tollen Erfahrungsbericht. Aber ich meine, das ist einfach so, dass man mit diesem Thema Ergonomie, also auf dem Fahrrad, das ist ein viel komplizierteres als quasi, dass ich in ein Auto steige und Schlüssel rumdrehe. Ja.
Wie sind denn die drei Regeln? Gibt es drei Regeln, auf die jeder achten könnte? Also wenn es Pedal waagerecht ist, sollte
das Knie muss immer ein bisschen gebeugt sein. Ja. Meine Auffassung ist, dass der Sattel so schmal wie möglich und so hart wie möglich sein soll, auch nicht gefedert sein soll.
Dann aber mit Fahrradhose oder auch für normale Jeans. Träger.
Na, ich mache eigentlich beides. Und wenn man dann eben die Krönung sozusagen des Sattels, also ein Ledersattel hat, dann spielt zum Beispiel sowas wie Federung oder so dann eben wirklich keine Rolle mehr, weil natürlich das Leder als solches passt sich dem Hintern an und hat eine gewisse Federung und das reicht. Und ich brauche nicht irgendwie eine Federung, die dann immer nur mitwippt. Also gerade beim Fahrrad ist es ja so, jede Federung, die ich habe, egal bei der Federgabel oder bei der Sattelstütze, das ist ja nicht eine Federung, die Stöße auffängt, also vom Schlagloch, sondern man wippt ja da quasi so durch die Gegend. Und das ist eben quasi so ein Stand der Technik, wo man sagen muss, also wenn ich das Fahrrad nochmal neu erfinden würde, das Thema Federung, also entweder ganz weglassen oder richtig machen. Und das, was eben viele Billigfederungen gerade haben, das ist eben einfach schwer und nutzlos.
Mir ist ein Fahrrad geklaut worden, vollgefedertes Mountainbike. Das hatte eine Hinterradfederung, weil es vollgefedert war. Und der Dämpfer da hinten drin oder das ganze Federelement war intelligent. Das hat erkannt an der Bewegung, die ich ausführe, ob ich mich auf Asphalt befinde, also ob ich mich auf einer glatten Straße befinde oder nicht. Und sobald es nicht federn musste, weil keine ordentlichen Stöße kamen, ist ein Ventil zugegangen und hat die hintere Schwinge steif gestellt. Das fand ich ein unglaubliches.
Was war der Kostenpunkt?
Das Fahrrad war das Fahrrad war 10 Jahre alt oder 9 Jahre alt, ist mir geschenkt worden. Und mein Händler, von dem ich mir das habe einstellen lassen, weil da Luftdämpfer drin waren und sowas, sagte, naja gut, das hätte der Typ aber auch nochmal für 1200 verkaufen können. Also das ist, wenn du es neu haben willst, steht gerade eins bei meinem Händler im Laden, ein Vorjahresmodell, darum würde ich es sehr, sehr günstig kriegen für 2,7. Okay. Also das ist, aber das ist halt so eine Federung, die wirklich sinnvoll ist. Und das funktioniert halt wirklich sehr gut. Also du fährst auf Asphalt und das Ding ist steif. Und sobald du vom Bordstein runterfährst und es nur einmal aufsetzt, geht dieses Ventil sofort auf und macht einen Federweg frei. Sehr faszinierend. Aber
das kann ich mir irgendwie fast nicht. Also
es ist, ich konnte das auch total, nicht.
Ich finde es manchmal total faszinierend, wenn sowas funktioniert.
Ja.
Aber so irgendwas, was dann auf und zugeht und selbstständig merkt, jetzt ohne Kamera und Bodensensor oder was, damit würde ich das ja noch begreifen, aber dass das so zuverlässig funktioniert, dem traue ich dann immer nicht.
Das ich hatte nicht viel Zeit, das auszuprobieren, muss ich dazu sagen. Also ich bin irgendwie ein paar Mal über den Tempelhof geschottert damit und da hat es wunderbar funktioniert. Also so, dass ich wirklich feixend auf meinem Fahrrad gesessen habe. Dann habe ich es in den Keller gestellt und 2 Tage später ist mir der Keller aufgebrochen worden.
Jetzt können wir ja darüber reden, wenn Daniel jetzt jeden Tag so eine lange Strecke fährt und ich ja auch sozusagen. Ja. Also ich fahre so ein bisschen über 10, vielleicht bis 15.000 Kilometer im Jahr.
Wow.
Und das sind natürlich dann so Entfernung, die legt ja kaum jemand zurück, aber dann hat man dann wirklich so einen Eindruck, was funktioniert und was nicht funktioniert und von so einem kleinen Gimmicks und Gadgets sozusagen habe ich mich dann relativ schnell verabschiedet, weil es muss einfach mal halten und das ist ja leider heute so, ich meine, jede Kette und jedes Teil am Fahrrad ist ja nicht auf 10.000 Kilometer ausgelegt, sondern das geht ja früher kaputt und ob dann sozusagen bei dir deine Federung, vielleicht hast du Glück gehabt, dass du eine Versicherung hast.
nee, hatte ich, es sind mehrere Fahrräder geklaut worden und ich war dann unterversichert.
Also das
ist nicht ersetzbar.
Das ist schlecht.
Ja, das ist weg.
Über Versicherung können wir nochmal reden, genau.
Aber bevor jetzt hier ein falscher Eindruck aufkommt, ne, ich mache das jetzt erst so wieder seit einer Woche oder zwei.
Also das heißt, dir tut noch der Hintern weh, wenn du ankommst.
nee, so schlimm ist nicht. Also dafür bin ich ausreichend trainiert. Und ich muss dazu sagen, wo ich gerade schon harter Sattel gehört habe, ich habe mir dann, weil ich doch, also ich fahre halt mit dem Fahrrad tatsächlich, weil kein Licht dran ist, tatsächlich auch nur, wenn ich sicher weiß, dass ich im Hellen nach Hause komme, also wirklich im Hellen, also so 17 Uhr oder sowas im Sommer. Oder wenn ich einen Ort habe, wo ich jederzeit auch mit der Bahn nach Hause fahren kann,
warum
was ja in Berlin quasi überall so ist.
Warum kaufst du denn nicht einfach Licht?
Ja, ich habe hier welche, also ich habe mir mal welches gekauft, das hat nicht gepasst und jetzt, den Winter über bin ich nicht gefahren und jetzt kam ich noch nicht dazu. Es ist ein bisschen Faulheit, ich gebe es ja zu.
Amazon ist dein Freund, ne? Da kann man sowas bestellen und dann liefern die das und so.
Ja, das ist natürlich richtig.
Oder jeder andere Online-Händler, um jetzt hier nicht irgendwie Falschwerbung
zu machen. Ja, ja. Nee, aber ich habe mir auf jeden Fall irgendwann mal einen komfortablen Sattel auf mein Rennrad gebaut, was natürlich jedem Rennradfahrer wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen lässt. Aber es ist total geil. Es ist halt total cool. Und man kann auch mal ganz entspannt mit Jeans irgendwo schnell hinfahren. Wobei ich jetzt die Strecke zur Uni auch meistens mit Fahrradhosen fahre, was auch daran liegt, dass ich in der Uni eine Umkleide und eine Dusche vor allem habe. Das heißt, es macht auch gar nichts aus, morgens da mit 25 km/h irgendwie durch die Gegend zu heizen, weil ich mich danach einfach entspannt duschen gehe und dann
fährst du mit oder ohne Unterhose in der Fahrradhose?
Ohne.
Ohne. Ja, habe ich auch erstmal lernen müssen. Also ich habe letztes Jahr dann auch verblüfft zur Kenntnis genommen, dass was so eine Fahrradhose eigentlich macht. Mir war das überhaupt nicht klar. Natürlich könnt ihr alle steinharte Sättel fahren. Da ist nämlich eine Dämpfung drin in der Hose. Das war mir überhaupt nicht klar. Und wenn man das mit Unterhose macht, dann reibt man sich einiges wund.
Ja, das scheuert halt, genau. Ja,
genau.
Das habe ich gelernt.
Musste ich lernen und das hat echt wehgetan.
Ja, nee, ich hatte da einen guten Tipp. Ich bin den... Du wolltest ja unbedingt mal den Berlin-Kopenhagen-Radweg fahren.
Ich würde das gerne irgendwann mal tun.
Ja, es ist sehr zu empfehlen. Es geht auch gut mit einem Zelt. Ich habe das gemacht mit 4 anderen Leuten und wir sind da ganz gemütlich hochgefahren. Also zumindest bis Rostock, weiter nicht. Das war sehr angenehm und ich bin mit meinem alten Herrn, also mit meinem Vater, dann aber allerdings ohne Zelt und mit Übernachtung in Pension von Cottbus den Oder-Neiße-Radweg hochgefahren. Da muss man ein bisschen aufs Wetter achten, weil man halt die ganze Zeit auf dem Deich fährt. Das heißt, so ab 35 Grad wird es echt sehr, sehr übel. Und das war auch sehr schön. Und der hat mir den Tipp gegeben und hat gesagt, probier es gleich ohne Boxershorts drunter, weil es scheuert sonst nur. Ja. Und ich habe das probiert, habe festgestellt, es hat nichts gescheuert, eine Woche lang. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt immer, bevor ich hier irgendwie auf dumme Gedanken komme. Und daher ist mir der Lernerfolg durch Schmerz erspart geblieben.
Gratuliere. Oder Neiße Radweg hat Benno genickt. Benno, du organisierst auch Touren, ne? Und
Na, das war Thema Fahrradtourismus ist ja ein riesiges. Also ich war, wenn man jetzt, sagen wir mal, die letzten 20 Jahre so Revue passieren lässt, also ich war bei diesen ganzen Konferenzen dabei, wo es damals, also erstmal ging es natürlich um den Kampf überhaupt, dass Thema Fahrradtourismus hier überhaupt eins wird. Also 1995 hat sich ja Brandenburg als Industrieland verstanden und dann wurden ja, man kann sich noch erinnern, hier lustige Projekte gefördert, ja.
Schifffabrik.
Von Tropenhallen über Schifffabriks bis hin zu, ich weiß nicht, Lausitzring und so. Also alles so Sachen, die wirtschaftlich dann nicht so der durchschlagende Erfolg war, gemessen an eben den Investitionen. Und man fand eben Fahrradtourismus fand man damals von den Summen her, das macht ja Arbeit, das ist ja kleinteilig, man muss ja viele kleine Projekte sozusagen bearbeiten. Und außerdem fährt man ja, wenn man Erfolg hat, fährt man ja Auto, wa? So und das war gar nicht so einfach. Und dann 98 war diese entscheidende Fachkonferenz zum Fahrradtourismus in Brandenburg, hier in Neufahrland um die Ecke, wo diese ganzen Linienführungen für diese Radwege festgelegt worden sind. Und ich habe dann so ein bisschen, also ich dachte mal, naja, so Gruppentouren waren eigentlich nicht so mein Ding. Also dachte mal, irgendwie, da fahren so komische Leute mit und so, ja. Und man kannte so irgendwie, sagen wir mal, auch aus der Szene dann Leute, wo man so dachte, naja, ich habe da vielleicht eine etwas andere Auffassung. Später habe ich dann irgendwie versucht, so ein bisschen so ein paar Themen zu besetzen, die überhaupt noch nicht besetzt waren, also zum Beispiel Hoteltouren, ja, also dass man einfach so in Schlosshotels fuhr und so, das war ja auch vor 15 Jahren völlig undenkbar. Dann habe ich gemerkt, dass eine ganze Menge Leute, also wie kann man die Leute überhaupt an die Hand nehmen, dass sie zum Thema Fahrrad kommen? Das ist natürlich über den Fahrradtourismus. Das ist genauso wie früher beim Thema Auto sozusagen. Wie sind die Leute zum Auto gekommen? Über den Tourismus. Also das stimmt. Nur heute so die Vorstellung, dass alle Wege mal im Alltag stattfinden. Aber das Erste, was der ADAC gemacht hat, war eben so eine Karte mit Tankstellen und mit Reiseempfehlungen und so rauszugeben. Ja. Und deswegen ist eben Fahrradtourismus, ich finde das eine total schöne Geschichte. Mich fragen manchmal Leute so, ja, kannst du nicht mal was ohne Fahrrad machen? Aber Fahrrad ist ja die Verbindung zwischen all diesen anderen Sachen. Also zwischen Genuss, also gut essen gehen, Sehenswürdigkeiten angucken, Kommunikation. Also nirgendwo anders kann man sich besser kennenlernen als auf dem Fahrrad. Also man kann sich so, ja, einfach so, wenn man es vergleicht, so irgendwie im Café rumzusitzen, man hockt aufeinander sozusagen und kann sich nicht so richtig, also muss immer sozusagen dann vielleicht am gleichen Punkt sitzen und in so einer Fahrradgruppe von 20 Leuten kann man mal so umeinander rumschnüffeln und kann gucken, mit wem kann ich gerne und dann ist eben einfach, sagen wir mal, sind eben diese Fahrradtouren, das sind so riesen Singlebörsen, das muss man auch einfach mal so sagen und deswegen ist Fahrradtourismus gerade für so eine Stadt wie Berlin ja ideal, also es ist also eine Singlestadt, ja, und man trifft sich dann eben quasi auf diesen Radtouren, lernt andere Leute kennen und so ganz entspannt und hat dann dabei, zumindest so wie ich das verstehe, dann eben nicht, ist ja völlig egal, ob man da 100 Kilometer fährt oder 50 und wie schnell man da ankommt, das Fahrrad ist eben einfach nur so ein Mittel zum Zweck, um einfach ein bisschen sich zu bewegen, ein bisschen Gesundheit, ein bisschen frische Luft einatmen, ein bisschen gut essen gehen, gesund essen gehen, ein bisschen neue Sachen kennenlernen. Also wir haben jetzt so tolle Sachen dieses Jahr schon gemacht. Also letzte Woche war gerade Landpartie, da war ich bei Sarah Wiener, habe da mal ihre ganzen Dips und Soßen durchprobiert. Das war da in Gut Kerkow zum Beispiel. Das sind so Sachen und dann hocken da natürlich, dann sieht man auch, wie andere sich verhalten. Ja, und dann hocken dann eben 20 andere da rum, irgendwie, die sind mit dem Auto rangefahren. Das heißt, die fahren bewegungslos hin zu diesem Gut, hauen sich da die Wanne voll und fahren wieder zurück. Und so sehen sie natürlich auch aus. Also das ist ja nicht so, früher dachte man, alle müssen aussehen wie Magnum in seinem roten Ferrari. Aber wenn du dann 20 Jahre Auto gefahren bist, dann siehst du auch so aus, ja.
Siehst du aus
wie Higgins, ja. Ja, wie Higgins, genau. Und deswegen, also Fahrradtourismus ist eine irre tolle Geschichte, wo ich immer wieder versuche, neue Ideen auch reinzubringen. Und wo man sehr, sehr viel mitmachen kann. Und Brandenburg lebt ja mittlerweile in vielen Regionen, also auf den Dörfern, also jetzt Radweg Berlin-Kopenhagen zum Beispiel oder Berlin-Usedom, also am Berlinsee zum Beispiel, Eichhorst, ja, die ganzen Cafés, Restaurants, die es da gibt, die leben ja nur vom Fahrradtourismus, ja. Also das ist ein großes Thema und das Thema könnte man besser auch noch kommunizieren, weil die Wege sind ja tatsächlich gut bis sehr gut in vielen Bereichen, aber es fehlen natürlich, gibt ein paar Lückenschlüsse und man muss es kommunizieren und man muss es natürlich das ganze Netz auch warten und unterhalten. Also wir haben das Problem der Wurzelaufbrüche zum Beispiel und so weiter. Also das ist so ein Thema, ja, was ein kracher Thema eigentlich ist, aber eben auch nicht ganz zu Ende geführt worden ist.
Gibt es eigentlich für diese Wurzelaufbrüche, gibt es da irgendwas, wie man die verhindern, bekämpfen oder was auch immer kann? Oder passiert das grundsätzlich, wenn Bäume da stehen?
Na, man hat so eine komische Norm für also in Berlin heißt die allgemeine Verwaltungsvorschrift, also AVG, Geh- und Radwege. Und dann steht eben einfach mal drin, dass da der Unterbau 25 Zentimeter irgendwie Sand und irgendwas Zeugs ist. Mhm. Und dann kommen da oben noch 5 bis x Zentimeter Asphalt drauf. Und es ist natürlich klar, dass das nicht hält. Ja. Und wenn man mal irgendwann mal ein PKW oder irgendwas Schweres rüberfährt oder eine Wurzel von unten durchkommen will, also man muss diese Wege, die muss man eben einfach so bauen, wie wir das, und wir Deutschen können das ja offenbar sehr gut, wie wir Straßen und Autobahnen bauen. Also das heißt, man muss dann richtig den Unterbau bauen. Man muss die auch breiter bauen als bisher. Also wenn wir jetzt hier in Berlin gerade gucken, so mein Lieblingsbeispiel ist dann immer, du hast ja auch deine Lieblingsbeispiele genannt, so Frankfurter Allee, Karl-Marx-Allee, die haben so oft diesen komischen 1,50 Meter Holperstreifen mit Teer hingeklecker irgendwie in den letzten 20 Jahren erneuert, und das ist immer wieder der gleiche Mist. Ja. Und da muss man einfach sagen, da sind einfach die Standards so. Ich habe das mal versucht als Fahrradbeauftragter, diese ändern zu lassen. Ist mir leider nicht gelungen, weil gibt's dann wieder die Haushälter, die dann behaupten, das würde ja dann irgendwie 5% teurer oder so, und das sei ein Problem. Aber das würde eben einfach auch halten. Ja. Und zweitens müsste man diese Wege dann eben gerade bei dem hohen Radverkehrsaufkommen, was wir in Berlin haben und teilweise auch in Brandenburg, da kann ich nicht mehr mit Mindestmaßen von 1,50 Meter arbeiten, sondern muss ich eben einfach mal so einen Hauptradweg, wie eben da an der Karl-Marx-Allee oder Frankfurter Allee, auf 3 Meter, der Platz ist ja dabei, da vorhanden, ausbauen, und dann kann man sich zum Beispiel auch mal ordentlich überholen. Also wie überhole ich mich sicher auf dem Weg mit 1,50 Meter Breite? Wie können sich da zwei Fahrer, also sicher geht da gar nichts, da kann ich keinen Sicherheitsabstand halten. Und das ist so ein Thema, was überhaupt nicht diskutiert wird, was man jetzt einfach mal, was auch einfach ansteht angesichts dieser Massen von Radfahrern, also in Berlin insbesondere und in Teilen Brandenburgs.
Darf ich noch kurz was fragen?
Mach mal.
Und zwar an Benno. Es gibt ja so, ich glaube, sie heißen Radschutzstreifen auf der Straße, also wo so eine nette weiße gestrichelte Linie ist, wo ich quasi auf der Straße als Radfahrer fahren kann. Mich würde mal interessieren, weil ich so ein Ding auch in Potsdam habe, ich glaube Hegelallee oder sowas, und halt, ach nee, Quatsch, am Neuen Garten ist es, und einfach Autos alle konsequent auf diesem Ding draufstehen, wenn sie an der roten Ampel stehen. Inwieweit die das quasi dürfen oder ob die das einfach machen, weil sie es können?
Also die, es gibt ja verschiedene Formen dann von diesen Radspuren auf der Fahrbahn, also Angebotsstreifen oder Schutzstreifen heißen die einen, also mit so einer unterbrochenen weißen Linie. Und dann gibt's dann die Variante auch noch mit den Radspuren, eben mit den durchgezogenen weißen Linien, also die durchgezogenen dürfen ja nicht überfahren werden. Und die unterbrochenen, die dürfen natürlich überfahren werden. Also so ein Irrglaube von vielen, also insbesondere auch von Radfahrern, dass diese Dinger da wirklich ein eigener Schutzraum sind. Das ist eben einfach ein Angebot. Und da müsste man dann in Teilen gucken, also jetzt gerade in Potsdam, ich sehe das auch, dass da viele von diesen Spuren einfach Untermaß haben. Da kann man auch diese Sicherheitsabstände gar nicht einhalten. Und man muss natürlich überlegen, also der Sinn ist ja, dass ich quasi nicht irgendwie 3 Ampelphasen mit dem Fahrrad hinter dem Stau irgendwie der Autofahrer warten muss, sondern dass ich eben dran vorbeifahren darf. Das darf ich ja laut StVO. Und da muss natürlich dann eben auch ein entsprechendes Angebot da sein und muss im Kreuzungsbereich auf den letzten 25 Meter oder 50 Meter dann eben eine durchgezogene Linie sein. Das ist auch ein Thema. Ich habe hier mal in Berlin, habe ich mal diese Regelpläne mal ändern lassen für diese Radspuren. Das ist ja eine Verwaltungsvorschrift, das wird gar nicht öffentlich so bekannt sein. Und wenn man die konsequent aber anwendet, also da geht es eben um diese vorgezogenen Haltelinien für Radfahrer 5 Meter vom Kfz-Verkehr über die gesamte Fahrbahn und Radspuren in Mittellage und so weiter. Und das wird eben in der Regel auch bei Neubauten in Berlin nicht angewendet. Und das ist natürlich ein Problem. Also da müsste man mal wieder, das ist wieder die Frage mit dem Fahrradbeauftragten, da müsste man jemanden mal nachfragen. Und das müsste man noch kontinuierlich weiterentwickeln. Ich kann nicht einfach sagen, irgendwie, das haben wir irgendwann mal, sind mal, weiß ich, 2003 gestartet oder so mit diesem Thema. Oder 2004 war die erste Radverkehrsstrategie. Und dann bleibt das für alle Ewigkeiten so. Das ist einfach so ein Problem. Also man ruht sich so ein bisschen, das ist ja der Eindruck der Fahrradszene, man ruht sich so ein bisschen auf den Lorbeeren aus. Und die Radverkehrspolitik in Berlin, also wir sind ja gerade abgestraft worden, auch durch den Fahrradklimatest vom ADFC zum Beispiel. Berlin wurde dann nach hinten durchgereicht. Also wir sind jetzt auf Platz 30 von 39 bundesweit der vergleichbaren Großstädte, also jetzt über 200.000 Einwohner. Und in Potsdam Potsdam wird immer ganz gut bewertet, interessanterweise. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Also, weil ich gucke mir dann immer, ich denke mal, da muss doch mal irgendwie ein Nute-Radweg her oder dann spricht man immer von irgendwelchen Radschnellwegen oder dann gibt es den Europaradweg R1 dort am Templiner See. Hat da schon mal jemand gesehen, dass da ein Weg ausgebaut ist? Also ich nicht, ja. Oder gibt es zum Beispiel den Berliner Mauerweg, der geht ja auch durch Potsdam durch. Und da habe ich mal vor vielen Jahren mal gefragt, was ist denn nun mit diesem Stückchen dann nach Sacro? Irgendwie, wann wird denn da mal was gebaut? Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich kann auf irgendwelchen Straßen begleitenden Radwegen fahren, aber das sind ja touristische, überregionale Radfernwege. Und dann erwarte ich natürlich auch irgendwann mal, dass ich dann Mindeststandard habe, eben Asphalt in Straßenqualität, mindestens 2,50 Meter, besser 3 Meter breit. Und dass der dann zum Beispiel am Templiner See dann auch mal asphaltiert wird. Ich kann da nichts erkennen, dass da irgendwas gebaut wird. Also hast du was gesehen? Also
ich war da noch nicht bisher.
Ja, also das ist einfach so eine Geschichte, wo ich mich dann frage und dann widerspricht ja auch niemand. Und da scheint auch so viel Wissen dann im Laufe der Zeit dann immer wieder verloren zu gehen. Und ich habe neulich, da war ja dieser lustige Radverkehrskongress, dieser nationale Radverkehrskongress in Potsdam. Mhm. Und da waren, glaube ich, 700, 800 Leute. Und alle plapperten dann nach, was dann in der Pressemitteilung stand, dass jetzt der Etat für den Fahrradverkehr bundesweit für den Radwegebau an Bundesstraßen von 70 auf 90 Millionen erhöht werden würde. Mhm. Und niemand fragte nach. Und jeder, der dann eben so ein bisschen, also ein paar Jahre dabei ist, der weiß, erstens steht im nationalen Radverkehrsplan drinne 400 Millionen Euro pro Jahr. Also eben pro Jahr und Einwohner mindestens 10 Millionen. Und zweitens hatten wir ein Etat für den Fahrradverkehr im bundesweit, der lag schon mal bei 100 Millionen plus 10 Millionen für den Radwegebau an Bundeswasserstraßen. Der ist dann so heimlich auf 70 Millionen gekürzt worden oder auf 60 Millionen. Und das sind natürlich alles so eine Entwicklung, also wo ich sage, das ist so eine Sinuskurve, also geht so plätschert so ein bisschen vor sich hin. Aber dieses richtig Durchstarten, dass ich sage, ich baue jetzt mal, also adäquat, was wir in Brandenburg zum Beispiel gerade ausgeben, wir geben ja gerade 30 Millionen Euro zum Beispiel aus für eine Ortsumgehung zwischen Frankfurt-Oder und Eisenhüttenstadt. Ja, da wird kreuzungsfrei, jeder, der aus dem Zug rauskommt, kann das sehen, wird da so eine Ortsumgehungsstraße gebaut, also mit Brücken, ja, gerade die dann nach 10 Jahren dann wieder sanierungsbedürftig sind. Und das kostet 30 Millionen Euro. Und wenn ich diese 30 Millionen Euro für den Fahrradverkehr einsetzen würde, es gibt ja gar keinen Etat für den Fahrradverkehr im Land Brandenburg, im Landeshaushalt gibt es keinen mehr. Dann könnte ich natürlich mit den 30 Millionen, also so ein Kilometer Radweg kostet mindestens 100.000 Euro, also je nachdem, wie schwierig das Gelände ist, könnte ich also für die 30 Millionen schon mal 300 Kilometer Radwege oder Fahrradstraßen bauen. Und diese Diskussion wird nicht geführt. Also es wird einfach nicht diese Diskussion geführt, wie kann ich jetzt aus diesen Sonntagsreden, die es ja überall gibt, wie kann ich aus diesen nationalen Radverkehrsplänen oder der Radverkehrsstrategie Berlin, wie kann ich da tatsächlich was machen, was sich ja mit extrem wenig Geld realisieren lässt. Also das heißt, wir brauchen ja nur diese eine Umgehungsstraße weniger. Also da fahren ja zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt, das sind also weniger als 10.000 Kfz am Tag. Das heißt, das ist eigentlich so eine Strecke, wo wir sagen würden, in Berlin, das ist ein Kurort. Ja, ein Kur. Also hier, wir haben hier auf der Karl-Marx-Straße, hier auf der Karl-Liebknecht-Straße haben wir 35.000 Kfz pro Tag. Also das heißt sozusagen, da draußen ist ja nicht so wahnsinnig viel Kfz-Verkehr, dass ich für mein Lieblingsbeispiel, ganz extrem, Kiez-Küstrin, also jeder, der Richtung Osten mal rausfährt, da ist so eine aufgestellte Ortsumgehung gebaut worden, da fahren 1.400 Kfz pro Tag. Also dafür brauche ich sozusagen weder eine Ortsumgehung, noch brauche ich da irgendwie eine extra Straße. Und das Ding, das hat eben einfach auch mal über 10 Millionen gekostet. Und so eine Beispiele lassen sich in Brandenburg, also auch bei Neubauten, ja ganz viele finden. Und dann geht es eben im Vergleich um Summen, wie jetzt zum Beispiel eben in Berlin. Wir haben im letzten Jahr in Berlin 3,5 Millionen für die ganze Stadt für den Fahrradverkehr ausgegeben. Das sind natürlich im Verhältnis, muss man dann sagen, also da stimmt ja die Relation nicht. Und ich könnte mit so wenig Geld so viel erreichen und die Leute wollen es und ich muss nicht mal jemandem das Auto wegnehmen oder so. Ja, also,
ja aber es ist ja nicht wahlentscheidend. Also die uns gerade regieren hier in Berlin, also schwarz-rot, rot-schwarz, die werden ja sowieso wieder gewählt. Also es ist ja nicht so, dass die befürchten müssten, dass jetzt eine Partei, weiß ich nicht, ob wir überhaupt eine Partei haben, die sagt, wir fördern jetzt tatsächlich mal den Fahrradverkehr. Die müssen ja nicht befürchten, dass sie von denen aus dem Amt gekegelt werden. Und solange das nicht die Gefahr ist, glaube ich, passiert da wenig.
Ich glaube, diese Denke ist nicht ganz richtig. Also wir haben ja den Erfolg in Berlin, dass wir eben einen Etat für den Fahrradverkehr bekommen haben, einen Radverkehrsbeauftragten, also den ersten gab es ja im Jahr 2000, den haben wir nicht durch das Ausspielen der Parteien gegeneinander erreicht, sondern wir sind zu allen Parteien hingegangen.
Wer ist jetzt wir?
Na wir, also ich war ja damals Pressesprecher beim ADFC und stellvertretender Landesvorsitzender, also Vorstandsvorsitzender. Und dann gab es noch den Michael Vöge, das war ja der erste Fahrradbeauftragte in Berlin. Und wir beide, also im Nachhinein würde ich sagen, das war so eine Art Dreamteam, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort Dinge machen konnten, weil sich einfach die Zeit dafür genommen haben. Und wir haben gesagt, also nichts ist wichtiger als jetzt in dieser Umbruchphase, eben einfach diese Stadt positiv zu verändern. Und das heißt, wir haben mit allen Parteien gesprochen, haben uns den Landeshaushalt angeguckt, haben geguckt, wo lässt sich denn zum Beispiel Geld sparen, damit wir den ersten Haushaltsziel für den Fahrradverkehr haben. Und dann war zum Beispiel damals der Gruner-Tunnel am Alex. Da war so ein Projekt, der sollte ja zugeschüttet werden und kurz vorher sollte er nochmal saniert werden, also völlig irrsinnig. Und dann sollte irgendwie in der Wasserstadt Spandau, sollte dann die x-te Wasserstadtbrücke da gebaut werden, obwohl da niemand hin wollte in der Einflugschneise und so. Ja. Naja, und jedenfalls kamen dann diese ersten 3 Millionen Mark, waren das damals noch, für den ersten Haushaltstitel zusammen. Und das haben wir aber nur geschafft, indem wir eben quasi mit allen Parteien gesprochen haben. Und das war überhaupt auch nicht ein Gegeneinander, sondern es wurde auch einstimmig, so wie die meisten Beschlüsse ja dann im Abgeordnetenhaus dann eben auch beschlossen. Und später war es dann eben die SPD, also damals Strieder als Bausenator, die dann eben auch den ersten Fahrradbeauftragten berufen haben. Und ich glaube auch nicht, und es macht auch wenig Sinn, wenn man jetzt sagt, also ich hoffe jetzt, dass die Piraten irgendwann mal hier die absolute Mehrheit haben oder die Grünen oder wer auch immer. Also so eine Entwicklung muss auch Bestand haben. Und das heißt, ich muss eigentlich immer einen Konsens versuchen zu finden. Und zudem sind interessanterweise, und da habe ich positive Erfahrungen in allen Parteien eigentlich gemacht, bis hin zur CDU, mit denen ich zum Beispiel im Bundestag diesen Tote Winkel, den zusätzlichen Tote Winkelspiegel an LKW durchgesetzt habe. Das heißt, Verkehrssicherheit ist ja ein typisch konservatives Thema. Ja. Und Gesundheit ist natürlich auch ein Thema, was ja alle anspricht. Und Fahrrad ist eben ein Thema für den Bereich Gesundheit. Und da ist es möglich, das macht natürlich viel Arbeit, dass es möglich, dass man da eben durchaus Verbündete in allen Parteien findet, also bis hin. Damals war ganz, ganz interessant. Ich bin mit Wismann mal durchs Brandenburger Tor geradelt. Ja. Ich glaube, der war damals mal. Der ist
jetzt oberster Autolobbyist.
Ja, ja, der war ja damals Bundesverkehrsminister und das war eine ganz interessante Geschichte. Er war ein relativ junger Mann damals. Das war so um 98 rum. Mhm. Und der hat das einfach verstanden, dass man auch Fahrrad fahren kann. Also wie er heute tickt, weiß ich nicht, aber damals war das eben einfacher, als mit anderen zum Beispiel zu reden. Und so war das dann eben, dass man über diese Parteigrenzen hinweg ganz gut über Bande spielen konnte. Das haben mir natürlich andere dann wieder übel genommen. Wie kannst du denn mit den Konservativen reden und wie kannst du denn mit dem da irgendwas machen? Aber so funktioniert natürlich Politik und Gesellschaft auch, dass man ja irgendwo auch aufeinander zugehen muss und auch Kompromisse finden muss. Mhm. Und das war damals, also 1998, das war ja dann auch der Erfolg zum Beispiel der Änderung der Straßenverkehrsordnung, also das, was du vorhin gesagt hast und was ja bis heute viele noch nicht verstanden haben. Also damals wurde die Straßenverkehrsordnung geändert, dass eben Radwege in der Regel nicht benutzungspflichtig sind. In Berlin gibt es nur noch, glaube ich, 14% aller Radwege, die benutzungspflichtig sind. Das haben bis heute die meisten Verkehrsteilnehmer nicht verstanden, wie das funktioniert. Das ist ja über 15 Jahre her.
Wenn ein blaues Schild da steht, ist er benutzungspflichtig, sonst nicht.
Genau, aber nur für den Abschnitt bis zur nächsten Kreuzung. Also das heißt, es ist ja nur meistens ein paar Meter. Das geht dann meistens um die Signalisierung, um die Lichtsignalanlagen, dass man die umprogrammieren müsste und deswegen ist dann das blaue Schild aus irgendeinem Grund dann eben noch nicht abgeordnet. Das ist dann ein längerer Prozess. Und dann geht das eben weiter. Damals wurde geändert, dass man eben in Einbahnstraßen in Gegenrichtung fahren kann. Das ist ja in Berlin so, dass wir...
Darf man das grundsätzlich?
Nicht die Mehrzahl der Einbahnstraßen, aber ein Großteil der Einbahnstraßen in Gegenrichtung. Es gibt, glaube ich, 750... Einbahnstraßen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Aber das muss schon ausgeschildert sein.
250 oder 300 sind davon in Gegenrichtung, genau. Das muss ausgeschildert werden. Und man müsste jetzt aber aus diesen Erfahrungen, die man gemacht hat, also man hat ja festgestellt, wenn ich mit einer Einbahnstraße entgegenfahre, ist es sicherer, als wenn ich hintereinander fahre, weil wer sich sieht und entgegenkommt, fährt sich nicht um. Ja.
Wenn er hupt, hat er dich gesehen.
Genau, und das Gleiche gilt natürlich auch auf der Fahrbahn. Also wenn ich auf der Fahrbahn neben dem Radweg auf der Fahrbahn fahre, sieht mich der Autofahrer. Ja. Es passieren 81% aller schweren und tödlichen Fahrradunfälle in Kreuzungsbereichen auf den baulich angelegten Radwegen, also da, wo ich mich besonders sicher fühle. Da gab es also ein paar Sonderuntersuchungen von der Polizei. Das
ist übrigens auch die Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Also am sichersten fährst du auf der Fahrbahn.
Ja. Also das heißt immer dann, wenn viele so denken, da gibt es ja einen Konflikt, ich habe jetzt den Radfahrer gesehen, ja, also ob jetzt ohne Licht oder in der Einbahnstraße oder auf neben dem Radweg, das ist ja im Prinzip eigentlich schon mal der erste Schritt, man sieht sich und wer sich sieht, fährt sich nicht um. Das ist der entscheidende Punkt und da muss auch mal anders drüber diskutiert werden und da müsste man jetzt zum Beispiel, um diese Rechtsunsicherheit zu beseitigen, müsste man einfach sagen, diese Benutzungspflicht von Radwegen, die braucht ja niemand. Also wer braucht die sozusagen, das brauchen nur Rechthaber, dass sie sagen, ich habe da was gesehen. Wenn es um Verkehrssicherheit geht, ist das Fahren auf der Fahrbahn natürlich viel sicherer. Aber ich brauche natürlich ein Angebot für gerade unsichere Radfahrer, für Leute, die neu einsteigen. Also nicht jeder ist es so gewohnt, auf einer mehrspurigen Straße im Fließverkehr mit dem Fahrrad zu fahren, also zwischen den Autos. Und da muss man eben einfach erstens Angebote schaffen, also eben diese Radspuren auf den Fahrbahnen können eine Lösung sein. Oder eben, das ist meine feste Auffassung, als nächster Schritt müsste die Straßenverkehrsordnung so geändert werden, dass eben Radfahrer grundsätzlich auf der zweiten Spur zu überholen sind. Damit würden quasi 90% aller Konflikte wegfallen und das wäre eindeutig und klar geregelt. Und ich müsste nicht mehr so eine kleine Diskussion hier führen und jeden Tag dieses Mobbing in der Stadt erleben, was natürlich viele auf dem Weg zur Arbeit erleben und was ja völlig unsinnig ist, weil wenn ich mit dem Auto...
eskaliert sich ja auch ständig, also es schaukelt sich ja hoch. Also wenn ich hier morgens meine 28 Kilometer fahre, ich würde sagen, ich habe auf... pro Fahrt mindestens drei Autofahrer, die mich auf die Palme bringen und jeder ein bisschen mehr. Und das ist halt tatsächlich nicht nötig.
Ja. Und das total Verrückte, also wenn man jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, ich bin ja nicht der Supersportler, aber ich fahre dann schon, sagen wir mal, so mit meiner Erfahrung wahrscheinlich relativ, also die 50 Kilometer in 2,5 Stunden ungefähr hierher. Und das ist ja so, dass man mit dem Auto in der Regel nicht schneller ist. Und man ist auch mit dem ÖPNV, also zumindest an so einem Streiktag sowieso nicht schneller. Und trotzdem passiert immer dieses Mobbing. Und eigentlich müsste da so ein bisschen Respekt untereinander auch sein. Also derjenige, der macht mir ja, der mit dem Rad fährt, der macht mir als Autofahrer ja ein bisschen Platz, weil wenn der mit dem Auto noch unterwegs wäre, bräuchte er ja viel mehr Platz. Ja? Also das heißt, man müsste eigentlich sich ja eigentlich auch freuen, dass da mal jemand aufs Fahrrad umgestiegen ist.
Stattdessen wirst du als Hindernis gesehen.
Ja, und es tut ja auch nicht weh, wenn man da mal ein bisschen hinter dem Radfahrer fährt. An der nächsten Kreuzung trifft man sich eh wieder. Also das sind so ein bisschen komische Verhaltensweisen. Also die ein bisschen langsam rauswachsen hier. Also viele, die eben im Auto unterwegs sind, also bei mir zum Beispiel, die am Wochenende mit dem Fahrrad irgendwie touristische Sachen machen, die fahren natürlich dienstlich in der Woche mit dem Auto und die haben ja beide Sichtweisen sozusagen und die wissen ganz genau, wenn sie wieder im Auto sitzen, die Leute da mit dem Fahrrad, die da unterwegs sind, die haben eben auch das Recht, dass die da unterwegs sein dürfen.
Hat bei mir auch irre geholfen. Also alleine diese Erkenntnis, der Fahrradfahrer, der da jetzt gerade auf der Straße fährt, der macht das nicht, um mir auf den Sack zu gehen, sondern der macht das, weil es für ihn die bessere Lösung ist. Also es ist eigentlich, aus Sicherheitsaspekten, klar, ab und zu hast du immer mal irgendwelche Idioten dabei, aber die sehe ich nicht in der Mehrzahl. Also jedenfalls nicht auf den Strecken, auf denen ich unterwegs bin. Hier Daniel, ich schmeiß dich mal raus.
Mach mal.
Weil ein paar hängen noch in der Leitung und vielleicht schaffen wir ja noch 2, 3.
Euch noch einen schönen Abend.
Danke für deinen Anruf.
Ja, vielen Dank für eure interessanten Infos und macht weiter so.
Ein schönes Wochenende dir.
Danke, wünsche ich euch auch.
Tschüss.
Ciao.
Wir machen mal weiter? Wir machen mal weiter mit Paul. Guten Abend, Paul.
Hallo.
Paul, das ist Benno, Benno, das ist Paul.
Hallo, Paul.
Hallo, Benno.
Ich stelle einfach die Frage wieder, wie sieht die Welt von deinem Fahrrad aus?
Eigentlich, also in Berlin relativ anstrengend. Also ich habe dieses Jahr so, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten, habe ich mir so gedacht, wäre mal wieder richtig geil, Fahrrad zu fahren. Und habe das Ganze... dann mal ein bisschen auf Vordermann gebracht, hab mal die Bremsklötze ausgetauscht, die quasi nicht mehr vorhanden waren, und hab irgendwie versucht, an meinem Laufrad, ist das Hinterrad?
Laufrad ist beides, eins hinten, eins vorne.
Ach so, okay, alles klar. Also habe ich versucht, aus meinem Hinterrad den massiven Schlag, der da drin ist, irgendwie an den Speichen mal rauszuziehen, weil ich es irgendwie auch nie für nötig befunden habe, die mal nachzujustieren oder so. Und das ist mir auch so halbwegs geglückt und habe mich dann mal auf den Weg gemacht und hab an einem Feiertag, glaube war Ostern oder so, habe ich mal den Weg zur Arbeit einfach mal ausprobiert. Also ich wohne in Lichtenberg und mache eine Ausbildung in Langwitz.
Das ist ein ordentliches Stück.
Ja, das ist ein ordentliches Stück. Und habe da mal probiert, das mit dem Fahrrad abzufahren. Und also war natürlich Feiertag, war also nicht allzu viel unterwegs auf den Straßen. Und ja, wenn ich dann keinen massiven Umweg fahren will, dann muss ich irgendwie auf jeden Fall durch die Innenstadt. Also Innenstadt definiere ich jetzt einfach mal so innerhalb des S-Bahn-Rings. Und gerade so Kreuz Köln, die Ecke und ja, halt so da die Richtung oder auch Mitte, da finde ich es sehr, sehr anstrengend, Fahrrad zu fahren. Gerade so, oder auch Wedding. Wedding, Kreuz Köln, die Ecke.
Weshalb findest du es anstrengend? Also sind es die Straßen? Ist es die Interaktion mit Autofahrern, die Interaktion mit anderen Fahrradfahrern, mit Fußgängern?
Also es ist sowohl die Interaktion mit anderen Autofahrern, weil ich, also gerade in den Ecken habe ich das Gefühl, wird man besonders oft sehr eng überholt, weil es natürlich auch oft kleine, enge, schmale Straßen sind. Mhm. Aber das kommt auch auf den großen Straßen vor und gerade so in Wedding, da, wenn ich da durchfahre, also ich bin dann auch öfter mal einfach so, nur um mir mal die Stadt nochmal ein bisschen aus der Fahrradfahrerperspektive anzugucken, durch die Stadt gefahren. Finde ich sowieso super. Also Fahrrad ist eigentlich ein super Verkehrsmittel, um eine Stadt kennenzulernen. Bin ich halt durch Wedding gefahren und da ist mir irgendwie an jeder zweiten Ecke aufgefallen, dass da irgendein Typ mit seinem Transporter die rechte Spur blockiert und ich dann letztendlich erstmal einen Schlenker um den rum auf die linke Spur, wo erfahrungsgemäß dann auch das höhere Verkehrsaufkommen ist, muss ich einlenken und ja, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie nervig. Und ja, dann sind es auch oft die komplett abgefahrenen Fahrradwege. Also, dass man teilweise die Markierungen kaum noch erkennt, wo kann ich jetzt hier wo lang fahren, wo kann ich wie abbiegen und weiß ich nicht. Ja, also das finde ich halt ziemlich anstrengend. Fußgänger gehen mir eigentlich selten auf die Nerven, muss ich sagen.
Mit ordentlicher Klingel kriegt man die, finde ich, auch sehr gut aus dem Weg.
Ja, das stimmt.
Benno schüttelt den Kopf, kriegt man nicht?
Das ist so ein bisschen Outhupen, also man will das eigentlich nicht hören und
ja,
man sagt dann immer zwar, also warum hat denn der da nicht geklingelt, aber das ist so, dass Fußgänger ja grundsätzlich in die falsche Richtung zur Seite springen.
Das stimmt, ja.
Und deswegen bremse ich, also Achtung, bremsen, ja.
Ja.
Und dann zum Beispiel kann man mal sagen, hallo oder sorry oder so. Ja. Also es ist wirklich so, also eher so ganz freundlich, als wenn man als Fußgänger unterwegs ist.
Ja.
Da habe ich die besten Erfahrungen gemacht, dass die Leute, weil die schrecken ja wirklich zusammen, die Fußgänger. Also wenn die dann irgendwie so eine Klingel hören und selbst wenn man 50 Meter irgendwie weiter wegklingelt irgendwie, das möchte ich als Fußgänger eigentlich auch so nicht hören. Vielleicht kann man da mal an die Klingelindustrie mal einen Auftrag geben irgendwie, dass sie ein bisschen sympathischer klingeln.
Ja, naja, wenn sie sympathischer klingeln, dann kriegen die es nicht mehr mit.
Ja,
das ist irgendwie.
Gibt aber auch so und solche Autohupen. Also
ja.
was ich aber dem Paul sofort mal ganz gerne nahelegen wollte und deswegen habe ich so ein bisschen, sagen wir mal, schon, das ist so der Punkt, wo wir mal dieses Radroutensystem in Berlin erklären könnten, weil ihr fährt natürlich so ein bisschen, sagen wir mal, abseits dieser Radrouten. Und
ja, ich bin auch auf die Strecke gekommen. Also ich habe mich da jetzt auch nicht großartig vorher mit beschäftigt, sondern ich habe einfach bei Google Maps mir eine Route fürs Fahrrad.
Jetzt haben wir schon eine Marke genannt, jetzt können wir die andere Marke nennen. Jetzt können wir nämlich sagen, also nimm dir mal so eine App, da gibt es so ein kleines Start-up-Unternehmen hier in Potsdam. Und diese App, die heißt Komoot, also Komoot. Und dann gibt es noch ganz viele andere, gibt ja noch Garmin und welche Marken müssen wir noch alles nennen?
Weiß ich nicht. Ich benutze Bike City Guide.
Genau, dann gibt es noch BB Bike gibt es auch noch. Also das heißt, ich nehme Komoot und wenn du dieses nimmst, da ist dann zum Beispiel als Datengrundlage die Open Cycle Map drunter. Und wenn du diese Open Cycle Map dir mal anguckst, dann siehst du, kann man schon so ein bisschen verstehen, wie das Berliner Radroutensystem funktioniert. Also wir haben hier 12 Radialrouten, die gehen also vom Schlossplatz in Mitte offiziell los. Da ist zwar eine große Baustelle, aber theoretisch beginnen die da alle und dann geht's so sternförmig raus an Stadtrand und dann gibt's zwei Tangentenringe, die das Ganze verbinden. Und wenn man dieses Netz, das ist ja, man sieht ja immer mehr von diesen Fahrradwegweisern in der Stadt, da steht blöderweise dann nicht dran, dass Route Nummer 1, 2 oder 3, sondern da steht meistens immer das nächste Ziel. Wenn man Lichtenberg losfährt, steht dann Friedrichshain dran und nicht Langwitz oder so. Und wenn man das aber einmal verstanden hat, So mache ich das seit Jahren, dass meine Wege immer länger geworden sind durch die Stadt. Also der kürzeste Weg wäre natürlich über die Landsberger Allee reinfahren.
Kopfsteinpflaster und weiß der Geier.
Nee, das ist dann so eine große Ausfahrstraße, die dann nicht so toll ist. Also da kommt man wirklich nicht entspannt als Radfahrer an. Und ich fahre eigentlich, wenn ich jetzt in die Stadt reinfahre, und sind ja mal 20 Kilometer jeden Tag, dann fahre ich eigentlich Grünwege. Und diese Grünwege sind aber mittlerweile eben auch in diesen Fahrradrouten so integriert, dass die eben asphaltiert worden sind. Zum Beispiel an der U5 entlang oder an der S5 entlang. An der Rummelsburger Bucht entlang und dann fährt man eben weiter auf den Berliner Mauerweg und dann ist man ja schon fast sozusagen in Langwitz, also wenn du dann von Lichtenberg zum Beispiel kommst und wenn man sich so eine Routen zusammen bastelt, dann stellt man plötzlich fest, dass du all diesen Stress, den du da beschreibst, du musst dann nicht mal über den Hermannplatz fahren und du musst nicht über diese komischen Holperstraßen da in diesen Querstraßen da in Kreuzköln da fahren, also das sind ja alles so Sachen, die früher der Inbegriff waren, dass man nie wieder Fahrrad fahren wollte. Und das kann man heute, sagen wir mal, eigentlich ganz geschickt über decken und ich fahre zum Beispiel auch mal ganz gerne, egal wenn sich das einbauen lässt, so quer über das Flugfeld Tempelhof, also manchmal lässt sich das so ein bisschen einbauen, da muss man nicht mehr diesen blöden Tempelhofer Damm fahren und manchmal ist das ein Stückchen länger, aber man hat eben weniger Ampeln.
Bei Tedam kann man übrigens sehr gut umfahren über den kleinen Weg.
Ja, das ist da hinten Flughafensiedlung oder was?
Genau.
Ja, genau.
Schön parallel ist auch Tempolimit 10.
Ja, ja.
Das heißt, die Autofahrer drängeln auch nicht so ganz so schnell.
Da war letztes Jahr ein Inder völlig begeistert, also so ein Yoga-Guru, mit dem bin ich da lang gefahren. Ja. Der sagt, also in der Raschauer, der hat es nicht für möglich gehalten, wie ruhig das dort ist. Ne? Also es ist wirklich eine tolle Ecke. Ja. Also jedenfalls kann man sich so diese Sachen zusammenstückeln und wenn man in der Ecke schon mal sind, dann kann man zum Beispiel also durch den Bahnhof Südkreuz durchfahren und fährt zum Beispiel in den Hans-Ballock-Steckpark, dann ist man ja am Süd Gelände. Und wenn man diese ganzen Strecken, sagen wir mal, so ein bisschen kennt, das geht ja dann wieder rein bis zum Potsdamer Platz oder in die andere Richtung, also Steglitz Richtung Teltow, dann hat man so tolle Grünverbindungen in dieser Stadt. Und ich weiß, dass es immer mehr Radfahrer und Berlinerinnen und Berliner gibt, Fritz-Hörerinnen und Fritz-Hörer, die natürlich wissen sozusagen, wo es lang geht, aber eben offenbar, weiß ich, 90% der Zielgruppe weiß es nicht. Und vielleicht müssen wir mal so eine Radio-Fritz-Tour machen, um das mal ein bisschen zu erklären. Weil das ist nämlich, plötzlich ist diese Stadt irre einfach und entspannt in der Raschauer mit dem Fahrrad zu befahren und man fährt dann manchmal, was weiß ich, 2 Kilometer länger, aber dafür nicht unbedingt langsamer, weil eben diese Ampeln fehlen.
Und stressfreier.
Und stressfreier und plötzlich ist diese Stadt, also ich finde diese Stadt Berlin, finde es eine sehr, sehr angenehme Fahrradstadt, muss ich sagen, also auch wenn sie ja immer wieder in der Kritik steht, auch von mir. Aber
also die Strecken, die ich fahren muss, also zur Arbeit, finde ich alles andere als angenehm. Also das,
da ist aber sie ist eben schwer zu erklären, weil die Stadt ist ja auch groß und ich habe so ein bisschen vielleicht den Vorteil gehabt, dass ich bin 1993 mal als Fahrradkurier gefahren während meines Studiums und da habe ich so ein bisschen so ein Gefühl außerhalb dieser U-Bahn und Hauptstraßen und sowieso Situationen, die man sonst normalerweise hat, so ein bisschen bekommen. Und das habe ich natürlich dann über die Jahre dann auch weiterentwickelt und wo ich dann irgendwann festgestellt habe, also du kannst durch diese Stadt fahren wie im Urlaub, Also das geht, aber man muss eben einfach mal Fahrradroutennetz Berlin irgendwie eingeben, das sind 660 Kilometer, so eine Radrouten, die nicht unbedingt Radwege sind, sondern sind eben manchmal asphaltierte Nebenstraßen oder Grünwege oder alles mögliche. Ist immer so eine Mischung, das macht das eben auch so ein bisschen kompliziert, weil es nicht so einen eindeutigen Standard hat. Aber man kommt eben auf vielen Wegen in der Stadt erstaunlich gut durch, wenn man möchte.
Das ist cool. Also das ist letztendlich auch der Grund, warum ich mich dann nicht entschieden habe, während des S-Bahn-Streiks auf dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, weil ich mir dachte, morgens um 6 willst du dir den Berufsverkehr dann irgendwie doch nicht antun, aber das hört sich eigentlich ziemlich gut an.
Großes Lob übrigens nochmal an die Autofahrer während des Streiks. Ich glaube, die haben sich da sehr vorbildlich verhalten. Das ist ja mal so in Berlin rückt auch immer so ein bisschen zusammen, wenn es so eine Stresssituation gibt. Und die Aggressivität an diesem Tag, die war überhaupt nicht vorhanden. Also ich hatte so einen Eindruck, alle hatten nur ein Ziel, irgendwie zur Arbeit zu kommen, aber jeder wusste, dass der andere neben einem ja das gleiche Problem hat und man hat sich eigentlich ganz gut so
akzeptiert. Normalerweise würden wir uns am liebsten die Köpfe einschlagen, aber sobald sowas ist, sind wir auf einmal...
Finde ich in Berlin immer ganz gut. Also man hilft sich dann doch immer so ein bisschen, also nicht nur in der Situation.
Paul, wir müssen Nachrichten machen.
Kann ich noch eine kurze Frage stellen?
Mach.
Was müsste ich denn für ein halbwegs vernünftiges Hinterrad investieren? Weil der Schlag lässt sich dann doch nicht ganz rauskriechen.
Ich würde mal sagen, so ab 50 Euro oder so.
Ja, so teuer ist das nicht.
Okay, gut. Das
also dann, dazu so. Dann hast du noch Mantel und Schlauch oben drauf, ne? Aber für einen 50er kriegst du ein ordentliches Laufrad, ja.
Glaube ich schon. Ja. Also guck mal, vergleich mal vorher ein bisschen. Also für 50 kriegst du auch ein richtiges Markenprodukt. Ja. Ansonsten machen wir mal einen Einsprechkurs. Und
das wäre mal, ne? Also das war ja. Genau, der Fritz Fahrradbastelkurs und genau. Die Fritz-Tour durch Berlin. Ja, klar. Sowas müssten wir echt mal machen.
Ja, das war irgendwie sowas. Ich dachte mir, ich kaufe mir jetzt so langsam Teile zusammen, bis ich dann mal ein vernünftiges Fahrrad habe, immer wenn irgendwas kaputt geht.
Ja, ich will mir jetzt auch noch eins umbauen. Ich habe, egal. Paul, schönes Wochenende und danke fürs Mitspielen.
Ja, okay, euch auch.
Gute Nacht, tschüss.
Tschüss.
0331 70 97 110 ist übrigens unsere Nummer, falls ihr auch mal was sagen wollt. Aber jetzt machen wir Nachrichten und dann ist auch die Sendung schon fast wieder zu Ende. Es ist furchtbar.
Fritz.
Blue Moon. Zu Gast ist heute Fahrradexperte Benno Koch und wir reden über Fahrradfahren und zwar ausnahmsweise mal nicht über Klein-Klein. Also ich habe das Gefühl, dass wir gerade am großen Rad drehen. Das macht mir sehr viel Spaß. Also,
Finde ich auch und da müsste man gleich nochmal einhaken in das Thema, ja. Was wir vorhin angesprochen haben. Verkehrsmeldung, weil wir haben es gerade gehört, ja. Triglaffbrücke, du weißt, Mögelsee-Rundweg. Mhm. Und wenn da der LKW auf dieser Brücke eingeklemmt ist, das ist ja morgen ist ja Samstag, war ja. Radtouren, war Ausflug und so.
Ach so.
Das ist quasi der Mögelsee-Rundweg gesperrt, Radweg und das müsste man natürlich vermelden, ne?
Aber dazu muss man wissen, dass da ein Radweg ist.
Und das ist nämlich eine ganz idyllische ja. Ecke dort, also eine wirklich schöne Ecke für eine Radtour.
Ich nehme schon mal mit aus der Sendung, dass es, also eigentlich muss Lobbyismus stattfinden. Eigentlich müssen die Politiker die ganze Zeit bearbeitet werden, damit sie das ganze Ding auch wirklich präsent behalten. Wenn ich dich richtig verstanden habe. Ist eine Mitgliedschaft im ADFC da eine sinnvolle Idee? Ist das die Lobbyorganisation, die wir unterstützen wollen oder gibt es da irgendwie...
Also ich war ja selber lange Vorsitzender der ja. ADFC in Berlin. Der hat jetzt 13.000 Mitglieder. Da kann man sich ungefähr vorstellen bei 3,5 Millionen Einwohnern, dass das nicht unbedingt der größte Verein ist. Mhm. Also es schadet ja nie, wenn man die Guten unterstützt. Ja. Aber Politik und Lobbyismus hat noch ganz andere Spielregeln. Und da muss man wirklich, also wenn man weiß, wie die Gegenseite da auffährt und wenn man einmal in so einem Konferenztrakt gesessen hat bei der Automobillobby, dann weiß man ungefähr, was da abgeht. Und das ist ja das eine quasi, was öffentlich stattfindet, also was man so wahrnehmen kann, was ja. ich wahrgenommen habe. Und das andere ist, also wir haben ja in Berlin ganz viele Lobbyisten, kann man sich vorstellen, dass da richtig mit harten Bandagen gearbeitet wird. Also ich finde Lobbyismus übrigens erstmal nicht schlecht, sondern im Gegenteil, also das sind ja Interessenvertretungen sozusagen.
Ich finde, es sollte transparent sein.
Genau, das sollte transparent sein. Was wir hier in Berlin brauchen, also wir haben ja so ein paar Sachen vorhin schon angesprochen, also mittlerweile glaube ich schon wieder, ich war eine Zeit lang einer anderen Meinung, dass man wirklich dieses Thema Fahrradbeauftragter nochmal wiederbeleben muss, mhm. weil ich kann natürlich immer sagen, dass irgendein Verein von außen irgendwas begleitet, aber das wird natürlich immer so ein bisschen Folklore bleiben, also ja. da muss man wirklich diese Spielregeln, also wir haben ja zum Beispiel einen Gleichstellungsbeauftragten, also nur deswegen sozusagen ist klar, dass egal was ich baue, ein Haus oder irgendwas, dass da eine Rampe, ein Aufzug oder irgendwas hinkommt. Und das heißt sozusagen, also diese Gleichstellung ist ein wichtiges Thema, was wir in den letzten Jahren hatten. Und wenn eben ein Schwerpunktthema, und Berlin hat sich ja vorgenommen, den Radverkehrsanteil auf 20% zu erhöhen, der Bund, glaube ich, spricht sogar von 25%, mhm. Dann ist das ein Schwerpunktthema und dann kann man das quasi nicht irgendwie so ein bisschen so nebenbei machen.
Aber was machen wir denn? Also wir können ja nicht darauf warten, dass irgendwie vom Himmel der Erlöser fällt oder gesandt wird. Also wie kriegen wir dieses
Ich finde immer
in ja, die politische Diskussion.
Heute ist ja so transparent eigentlich geworden, jetzt durch die sozialen Medien, dass die Leute ja schon sehr interessiert sind. Also sind ja, ja quasi eigentlich bei allen Themen dabei und diskutieren darüber. Was dabei nicht so richtig vermittelt wird und auch nicht von denjenigen, die in der Politik sind, wie eben tatsächlich also unsere demokratischen Strukturen eben aufgebaut sind. Also an welcher Stelle man eben tatsächlich ein bisschen mehr als mal eine Mail oder mhm. einen Tweet oder sowas abschicken muss. Und ich weiß zum Beispiel in bestimmten Parteien, also was da für Leute im Verkehrsausschuss sitzen oder in den entsprechenden Strukturen und weiß auch, was da eben bei rauskommt, also weil diese Leute dort sitzen. Und da vertreten natürlich eben Leute ihre ganz eigenen Interessen auch und die haben dann die Mehrheit, weil eben andere, also zum Beispiel junge Leute dort nicht hingehen. Und das kann man eben einfach relativ leicht ändern, indem man so sein Leben ein bisschen ändert und sagt, okay, also ich sitze nicht jeden Abend in einer Kneipe oder gehe zu irgendeiner Party, sondern ich mache mal ein bisschen Politik. Und Politik ist was total Angenehmes, also wenn man seine Freunde da mitnimmt. Mhm. Und eben, also ich habe es ja letztens, ich bin nie in irgendeiner Partei gewesen, aber ich habe eben dieses Spiel ja über viele Jahre, 7 Tage rund um die Uhr gemacht und wenn es nötig war, habe ich eine Nacht durchgearbeitet. Eben einfach, weil es Spaß gemacht hat, wie man gesehen hat, wie man in dieser Stadt was verändern kann. Mhm. Und dann muss man eben auch bereit sein, also eben diese vorhandenen Strukturen erstmal zu lernen. Also weiß nicht, ob sowas überhaupt ein Schulthema ist. Ja, also ist ja oftmals so viele Sachen werden überhaupt nicht, also so praktische Sachen, wo ich immer denke, das könnte man in der Schule mal zum Thema machen. Also wie gestalte ich so ein Leben jetzt hier in dieser Stadt? Ja. Das ist offenbar kein Thema und das sollte man mal ändern und dann sollte man da ruhig mal mitmachen, weil tut nicht weh. Also
wir telefonieren noch eine Runde. Hier ist Hendrik. Hallo Hendrik.
Hallo Holger. Und
Benno.
Guten Abend. Hallo Benno. Ja, ja.
Hallo Hendrik.
Ich musste nur schnell hier noch leiser machen.
Du rufst uns aus einem anderen Bundesland an, nämlich aus Hessen.
Ja, so ist es.
Wie ist da das Fahrradfahren?
Also in Hessen selbst nicht so dolle. Hessen ist so ziemlich Schlusslicht in Bezug auf Radwege so an Landstraßen. Aber ich fahre jeden Tag von Karben, das ist in der Nähe von Frankfurt-Main, nach Frankfurt-Main zur Arbeit.
Wie viele Kilometer sind es?
25 ein Weg. Mhm. Und in Frankfurt selbst, ich wohne da jetzt seit, in ein paar Tagen sind es 12 Jahre, und da passiert ein bisschen was. Also wenn irgendwo irgendwas gebaut wird, dann wird da sehr darauf geachtet, dass die Radwege in Ordnung sind. Und das ist spürbar. Also wenn irgendwo mal eine Kreuzung erneuert wird oder sonst irgendwie sowas, dann kommen da Radwege hin, dann wird darauf geachtet, dass die Ampeln und auch die Ampelschaltungen gut sind. Und das ist spürbar, dass jedes Jahr sich da ein bisschen was verbessert.
Bei uns und ist das nicht, Benno, ne? Das ist spürbar, dass sich bei uns was verbessert. Wie gesagt, auf meinen Strecken ist in den letzten 12 Monaten nichts passiert, außer dass es schlimmer geworden ist.
Ich habe so ein bisschen in Berlin, dass die Radverkehrspolitik hier zum Stillstand gekommen ist, das ist also ein geflügeltes Wort. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel 2009 hatten wir hier noch doppelt so viel Investitionen wie jetzt. Also das ist ein Zeichen. Und das andere ist eben das mit den Lichtsignalen lang, mit den Ampeln, was hier gerade gesagt wurde, das ist ja hier in Berlin so ein ganz harter Brocken. Also gibt's ja diese Verkehrslenkung Berlin und da hat man so einen Eindruck, dass sie sich so kollektiv weigern, Fahrradverkehr überhaupt zu berücksichtigen. Dann gibt's ein paar Prüfaufträge, zum Beispiel für eine grüne Welle für Fahrradfahrer oder dann gibt's eben diese restlichen 14% benutzungspflichtiger Radwege, die hängen immer alle an diesen Lichtsignalanlagen, die umprogrammiert werden müssen. Mhm. Und das ist ja ein Prozess, sagen wir mal, der eben seit 15 Jahren eigentlich abgeschlossen sein müsste, weil damals eben als die Fahrradnovelle bei der StVO dann eben hier beschlossen wurde und Gesetzeskraft erlangt hat, gab es eben einen bestimmten Übergangszeitraum, in dem man das hätte abarbeiten müssen. Und das eben bis heute nicht. Und also ich persönlich habe auch nicht den Eindruck, dass hier in Jahresfrist überhaupt auch nur eine Ampel fahrradfreundlicher gemacht worden ist. Also im Gegenteil, also alle Ampeln, die neu kommen am Hauptbahnhof oder wo auch immer, das sind dann meistens so eine Bettelampeln, ja, wo man einen Knopf drücken muss und wo die Touristen nicht wissen irgendwie, dass sie das machen müssen. Also gerade eben für Fußgänger auch und für Radfahrer auch ist also alles Kreuzungsgestaltung hier nicht nachvollziehbar, dass das irgendwie fahrradfreundlich gemacht wird, dass der Wille auch nur dafür da ist.
Ich warte ehrlich gesagt auch auf den nächsten harten Winter. Wir hatten ja auch Glück mit den letzten Wintern, dass unsere Wege gar nicht kaputt gegangen sind. Aber wenn hier noch einmal so ein harter Winter ist wie vor, was weiß ich, 6 Jahren oder wann
drei
das war?
Jahren, vor 3 Jahren.
Vor 3 Jahren, wo die Eisplatten hatten und so.
Naja.
Danach ist doch alles im Eimer, auch für die Autofahrer im Übrigen.
Also naja, hier in Frankfurt wird damit argumentiert, Frankfurt ist eine Stadt, da wohnen knapp 700.000 Einwohner. Und es gibt über 600.000 Beschäftigte und davon sehr viele, die außerhalb der Stadt wohnen. Und das wahnsinnig viel Pendelverkehr und der Radverkehr, der nimmt sehr stark zu. Und da wird eben halt darauf geachtet, dass das, oder sagen wir mal so, dem wird eher Rechnung getragen. Es gibt hier ein Radfahrbüro in der Stadt, da arbeiten irgendwie 4-5 Hansels. Das wird von der Stadt selbst bezahlt. Und da kann man als Radfahrer sich auch melden und sagen, hier gibt's ein Problem mit, weiß ich, keine Ahnung, Radweg, da ist irgendwas kaputt oder sonst irgendwie sowas. Und die sehen sich als Kümmerer und schauen, dass da was in Ordnung gebracht wird. Also da wird tatsächlich Geld in die Hand genommen, wobei ich nicht sagen kann, wie viel. Also das müsste man mal recherchieren, keine Ahnung.
Da gab es übrigens eine interessante Story, ich glaube, das war so eine Titelstory beim Fokus, also es gibt noch einen Spiegel und welche anderen Magazine haben wir noch, Stern und so. Ja. Und das hat mich eigentlich über die Jahre immer gewundert, der hat immer so alle paar Jahre das Fahrrad eben als Titelstory gemacht, was ja wirklich, also der Spiegel hat es bis heute nicht geschafft, ja, sowas mal zu machen. Und da gab es einen Banker.
Weil Hitler nicht Fahrrad gefahren ist.
und da gab es einen Banker in Frankfurt am Main und der ist, glaube ich, jeden Tag auch so 20, 30 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit gefahren und einen riesen Artikel bekommen. Ja. Und das ist ja für die meisten dann auch so immer diese Überraschung, wer denn überhaupt Fahrrad fährt. Also es ist ja nicht quasi der Arbeiter oder der ALG-2-Empfänger oder wer auch immer, sondern es sind ja eher besser gebildete und besser verdienende, die natürlich den Ausgleich eben zu ihrer sitzenden Tätigkeit und Bewegungsarmut im Alltag dann suchen. Und das sind natürlich dann eben auch immer Vorbilder. Also freut mich jetzt, das zu hören aus der Region Frankfurt, dass da vorangeht. Und das, was du mit dem Büro dort gesagt hast, auch das, also neben dem Fahrradbeauftragten, den ich mittlerweile wieder so durchaus spannend finde, diese Büros scheinen offenbar auch ein Erfolg zu sein. Also in Wien zum Beispiel gibt es eben auch eine Mobilitätsagentur. Ja. Und da sind, glaube ich, mittlerweile, lass mich lügen, so knapp 10 Leute irgendwie beschäftigt, ein paar Millionen Jahresetat und man hat so den Eindruck, also Wien stellt sich immer so ein bisschen unter den Scheffel, aber wenn ich sehe, wie konsequent dort bestimmte Dinge einfach umgesetzt werden, nur alleine, weil es eben einfach diese Personal- und Finanzstruktur gibt, also und auch Leute, die das wirklich wollen, dann kann man wirklich mit so wenig Geld so viele Erfolge erreichen und der Radverkehrsanteil in Wien, also da gibt es ja automatische Radverkehrszählstellen, man kann das richtig belegen mit harten Fakten, ist da ordentlich gestiegen und das könnte hier für Berlin oder müsste eigentlich für Berlin und für Potsdam natürlich auch so in die Richtung gehen.
Wenn ich jetzt sage, ich will aktiv werden, ich möchte jetzt gerne meinem Abgeordneten auf den Keks gehen, irgendwas machen, wer ist eigentlich zuständig? Der Senat, also das Land oder die Bezirke?
Ich habe mal ein bisschen gestöbert hier in deinem Blog, hier bei der FAZ war das, glaube ich, war da, wo du diese Geschichte Prellerweg und so beschrieben hast. Es ist ja wirklich nicht nachvollziehbar. Also nehmen wir mal jetzt diesen Prellerweg, also du kommst quasi aus dem Hans-Baloschek-Park, also jeder, der nicht aus Berlin kommt, muss sich vorstellen, das ist so eine Nord-Süd-Verbindung, also geht von Mitte irgendwo los, da am Gleisdreieck und vom Hauptbahnhof kann man irgendwie losradeln, fast grün durch bis in den Süden. Und dann hat man am Prellerweg,
Priesterweg
heißt der Bahnhof und diese Brückenunterführung heißt Prellerweg, war, also wo diese komische Radspur ist. Wo es übrigens noch nie einen Fahrradunfall gab. Also immer dann, wenn es am unsichersten aussieht, sozusagen, lustigerweise funktioniert es. Also das ist ja die Radspur innerhalb dieser normalen Fahrbahnspur, also die ist eigentlich zu schmal. Kurzum, man hat den ersten Bereich durch den Park, das ist das Grünflächenamt und zwar des Bezirkes, die dann dafür zuständig sind. Dann kommt man in den Straßenbereich rein, das ist dann das Tiefbauamt des Bezirkes, das ist ja eine Nebenstraße. Und dann kommt man auf die Hauptstraße, das ist dann die Verkehrslenkung Berlin und entsprechend möglicherweise die Landesverwaltung für Stadtentwicklung, die dann die überregionalen Planungen macht.
Das heißt, kann eigentlich nur schief gehen.
Das kann niemand verstehen. Ja. Das sind ja quasi schon 4 zuständig und dann hat man noch natürlich die Polizei, die angehört werden muss. Ja. Man hat noch ein paar andere möglicherweise, die dann angehört werden. Es ist wirklich eine wahnsinnig komplizierte Angelegenheit und dann hat man eben häufig, also wegen eines Stückchen, das sind ja da vielleicht 200 Meter oder so mit dem Kopfsteinpflaster, hat man dann sehr viele Beteiligte, weil es geht natürlich in den Kreuzungsbereich rein, man müsste dann eben die Leute dann alle zusammenholen und dann muss man auch noch sagen, das ist eine Altlast, ja, da ist ja auch nichts neu gebaut worden in dem Bereich Kopfsteinpflaster. Das heißt, man hat natürlich erstmal so eine Art Bestandsschutz, also ob das in irgendeiner Planung drin ist für die nächsten Jahre, man weiß es nicht, also müsste natürlich irgendwann mal asphaltiert werden, um da, wenn das wirklich als Radroute eben mit dem Standard dann eben wirklich vorhanden sein soll. Und das zu verstehen ist, gebe ich zu, da müssen wir noch jede Woche eine Sendung machen.
Meinetwegen können wir das gerne tun. Ich glaube, der Chef hätte da was gegen, wenn wir jetzt ständig nur über Fahrräder reden.
Ja, so ist es eben. Also, das ist das Problem. Ja.
Wenn wir es mit Autos machen würden, wäre es okay.
Einmal im Frühjahr und dann war es das.
Genau. Henrik, du wolltest was sagen. Wir hatten dich unterbrochen.
Ja, weil der Benno da ein paar Zahlen sagt. Also bei mir in der Firma, ich arbeite auch in sowas ähnlichem wie der Bank, da ist es mir tatsächlich bekannt, es sind über 15% mittlerweile, die mit dem Rad fahren. Und davon auch etliche eben, so wie ich, von weiter draußen tatsächlich. So eine ganze Menge. Und wir haben halt die Möglichkeit, wir haben da Duschen und Spinde und die Möglichkeit eben, uns auch umzuziehen und so. Und das ist natürlich dann von Vorteil und wird auch gut angenommen.
Henrik, ich danke für deinen Anruf. Die Sendung ist zu Ende.
Alles klar, danke.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Benno guckt auch, ja, sorry, Sendung ist zu Ende.
6 Minuten haben wir noch.
Naja, jetzt, wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Ach so. Du sagtest vorhin noch, ich weiß nicht, ob du das vielleicht in 1-2 Minuten schaffst, du sagst, wir müssen noch über Versicherungen reden. Oder ist das auch wieder eine eigene
Sendung?
Wir
dürfen keine, jetzt dürfen wir ja wahrscheinlich wirklich nicht die Marke nennen, aber also ich tendiere dazu, das gibt so ein Produkt, das heißt erweiterte Hausratsversicherung.
Ja,
so,
also mein Fahrrad ist über meine Hausratversicherung versichert.
Genau, das heißt, man kann ja eine spezielle Fahrradversicherung abschließen, das sind immer die dann meistens sehr harte Regeln haben und sehr, sehr teuer sind. Und dann gibt's eben unter diesen Hausratsversicherungen, also das Produkt heißt dann eben erweiterte Hausratsversicherung, ist von einem großen Konzern, da ist es dann eben auch nachts draußen rund um die Uhr und zum Wiederbeschaffungswert versichert. Mhm. Das heißt, mir ist glücklicherweise jetzt in den letzten 10 Jahren kein Fahrrad geklaut worden, aber davor war es dann mal der Fall und ich habe tatsächlich die Summe bekommen, mit der ich das Rad dann eben also gleichwertig neu kaufen konnte und hatte keinen Verlust. Und das wäre schon so ein Tipp, ja, weil eben die Fahrraddiebstahl, das Thema haben wir heute überhaupt nicht behandelt.
Stimmt.
Zahl in Berlin, die ist ja, also Aufklärungsquote ist bei 5% und ich glaube, das waren letztes Jahr, ist irgendwas kaputt gegangen.
Nee, ich gucke nur, wo der Kollege ist, der hinterher, der nachher kommt und ich habe ihn noch nicht gesehen.
Darum, ja. Also ich habe jetzt die Zahl, glaube ich, gerade nicht ganz, aber 35.000 geklaute Fahrräder gibt es pro Jahr in Berlin. Und da kann man sich vorstellen, das trifft ja jeden irgendwann mal. Und dann eben dieses Desinteresse, das muss man ganz deutlich sagen, auf Seiten der Polizei und der Verantwortlichen, dieses Thema mal so zu behandeln. Also da fehlen ja Abstellanlagen, da fehlen eben einfach eine normale Behandlung auch. Also wenn ich dann das Fahrrad als gestohlen dann melde und da passiert nichts sozusagen. Also das ist ja mein Verkehrsmittel, das ist weg und es ärgert mich einfach, dass sich da niemand drum kümmert. Ja.
Ja.
Das wäre ein eigenes Thema.
Kommt dann
ein
Polizist vorbei und guckt das Schloss an und das war's.
Also das wird dann mit so einem abgeknabberten Bleistift auf einen kleinen Zettel aufgeschrieben und nach 4 Wochen kriegst du dann die Einstellung, dass es leider nicht wiedergefunden worden ist. Ja, also das ist bis heute so.
Ja. Zu Gast heute Abend war Benno Koch. Wenn ihr mehr von ihm wissen wollt, guckt auf seine Webseite benno-koch.de. Gehört habt ihr den Blue Moon auf Fritz. Es geht weiter mit dem Night Flight und André Langenfeld, der spielt Musik, zu der könnt ihr dann tanzen. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder. Nächsten Freitag nicht, da bin ich im Urlaub. Irgendwann hören wir uns schon wieder an einem Freitag. Gleiche Stelle, gleiche Welle sozusagen. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche ein schönes Wochenende. Danke, dass du hier warst, Benno.
Ja, dir auch und euch, lieben Hörern und Hörerinnen.
Und das hört man.